12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Hier ist bei der 99. Folge des Countdown-Podcast euer Moderator, der Christopher. Und auch wie immer dabei ist der Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher, hier ist Berlin.
Hier ist Berlin. Na, ich wollte eigentlich einen Witz machen wie, und heute senden wir live von der International Space Station Total Landscaping.
Ja, ich glaube, alle Total Landscaping-Witze sind gemacht. Man kann sie sich trotzdem nicht verkneifen.
Ja, es ist ein Gift that keeps on giving.
Oh ja.
Ja, also ich hoffe, ihr seid alle gut durch diese Woche gekommen, die sich gefühlt wie ein halbes Jahr angefühlt hat. Ja. Vom Feeling her habe ich da ein gutes Gefühl. Und ja, ich sag mal so, der Trend zeigt aufwärts. Die USA hat es gerade so geschafft. Wer weiß, also noch nicht entschieden zum Zeitpunkt der Aufnahmen, aber es sieht doch ganz gut aus, dass sie Donald Trump aus dem Weißen Haus abgewählt haben. Ist ganz spannend. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Ist tatsächlich nicht so häufig, dass ein Präsident nicht wiedergewählt wird. Ist, glaube ich, erst so 10-mal vorgekommen in den letzten 300 Jahren.
Okay, gut, auch in den letzten 500 Jahren.
Ja, ja.
250 Jahre oder wie alt sie jetzt ist, nicht ganz.
Wer weiß denn 200, sowas?
240
Geschichte.
Und ein bisschen.
Schall und Rauch.
Ja, ich sag mal, die Kuh ist jetzt erst auf dem Eis und wenn sie wieder runter ist, dann können wir feiern. Zurzeit sieht es irgendwie alles nicht schön aus.
Wie Elon Musk sagen würde, close but no cigar.
Das war übrigens, wie war denn das? Das war irgendeine Fernsehshow gewesen. Irgendwie so Schönheitswettbewerb und.
War es nicht, ist das nicht A-Team?
Nee.
Ah, okay.
Das war tatsächlich irgendwie eine Show, glaube ich. Ich glaube wirklich so Fernsehshow, wirklich so Schönheitswettbewerb. Und du konntest da irgendwie eine Zigarre gewinnen, um weiterzukommen in der Runde. Und die Leute, die dann halt die nur nahe dran waren und nicht weitergekommen sind, da hieß es dann halt close but no cigar.
Mhm, verstehe. Also das ist gar nicht ursprünglich von Elon.
Nee, überhaupt nicht.
Gut, das ist dann so ein bisschen das englische Äquivalent zu, und das war, und nee, wie war das, und das finden wir?
Spitze.
Genau.
Nee, war Spitze, okay.
Und das war Spitze. Ich habe das auch nie gesehen. Man merkt, ich bin unter 30.
Ich glaube, da muss man auch schon über 50 sein oder so, um das live gesehen zu haben. Es kann sein, dass ich das in ganz jungen Jahren mal gesehen habe, aber es ist wirklich nur so rein im Unterbewusstsein drin im Wesentlichen, weil es irgendwie ein paar Mal wiederholt wurde im Fernsehen.
Mhm. Aber was wir sehr spitze finden werden, ist, dass für alle Leute, die den Zahlenraum bis 100 beherrschen, die werden sich das schon denken können, die nächste Folge unsere offiziell 100. Ausgabe sein wird. Es gab ja schon, wenn man alle Folgen nachzählt, schon mehr als 100 Folgen, weil wir ja auch ein paar Sonderfolgen hatten. Aber von den offiziellen Folgen, die auch eine Nummer bekommen haben, wird die nächste Folge die 100. Und das zieht natürlich auch ein paar Besonderheiten mit sich. Wir haben eine kleine Special-Folge geplant. Es gibt ein sehr spannendes Thema, das wir an dieser Stelle noch nicht verraten werden, aber ich sag mal so, wir fangen wieder von vorne an. Countdown reloaded. Jetzt geht die nächste Fahrt geht rückwärts. Und ja, es wird auch ein paar, sag ich mal, grafische Veränderungen geben, also alles sehr spannend. Und das spreche ich an, weil wir dazu auch eine Frage bekommen haben im Kommentarbereich. Es wird auch eine Änderung geben, was die Finanzierung dieses Projekts angeht. Nämlich ab nächster Folge gibt es Werbung. Nein, natürlich gibt es ab nächster Folge keine Werbung, sondern eher das Gegenteil. Bisher trudeln ja über Patreon oder PayPal oder Direktüberweisungen so ein bisschen Spenden ein. Und das ist auch alles sehr nett und dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber ich habe beschlossen, dass wir zum Ende des Jahres hin, beziehungsweise dass ich zum Ende des Jahres hin, weil es vor allem auch mich, sag ich mal, steuerrechtlich betrifft, alle Spendenmöglichkeiten abstellen werde. Das liegt vor allem daran, dass ich jetzt Vollzeit arbeite, in dem neuen Job auch, sag ich mal, recht gut verdiene und von dem her nicht mehr die Notwendigkeit habe, die ich als noch als Student hatte, dass dieses Projekt sich refinanziert und einfach weil, ja, das mir noch immer so einen kleinen Zusatzaufwand bei der Steuererklärung beschert, habe ich mir gedacht, gut, dann stampfe ich das alles ein, habe ich weniger Hassel damit und der Countdown-Podcast bleibt weiterhin entspannt ein Hobbyprojekt von mir.
Während das halt bei mir, ja, dadurch, dass ich, also bei mir ist das halt so irgendwie so Teil von sozusagen Beruf und ja, da kann ich halt sagen, okay, das ist journalistische Tätigkeit und das geht dann auch, selbst was so Umsatzsteuer angeht, geht das relativ gemächlich durch, weil du kannst dann halt als Journalist irgendwie so einen Pauschalbetrag annehmen und allzu viel geht dann nicht weg an die Steuer.
Ja. Ja, also das bedeutet auch, dass Franks Spendenmöglichkeiten, namentlich seine Kontonummer weiterhin verfügbar sein wird. Ich werde schauen, dass ich das auch noch mal ein bisschen offensichtlicher auf unserer Webseite mache. Da hat der Markus kommentiert, dass er das nicht mehr so gut findet und deswegen werde ich das noch mal ein bisschen offensichtlicher präsentieren. Aber generell gilt, dass der Countdown-Podcast jetzt ein reines, sage ich von meiner Seite und wahrscheinlich auch von dir aus, Frank, auch wenn du dafür ein bisschen Geld bekommst, da wird wahrscheinlich nicht so viel sein, dass du das hier als Arbeit bezeichnen könntest, ein reines Hobbyprojekt
nicht wirklich
sein. Genau.
Nicht wirklich. Also es ist einfach nur sehr wenig Zusatzaufwand, was so Steuern und so weiter angeht. Aber genau. Ansonsten betrachte ich das wirklich als mein Hobby. Auch wenn ich manchmal ziemlich viel Zeit reinstecke. Also irgendwie der ganze Tag ist heute dabei draufgegangen. Ich weiß auch nicht.
Ja, das ist ja auch Teil von so einem Hobby, dass man da viel Zeit mit verbringt.
Ja, das braucht man dann auch nicht wirklich rechtfertigen.
Genau. Es wird bei mir auch noch so eine kleine, sag ich mal, Spendenmöglichkeit geben, wenn Leute sich bemüßigt fühlen, mir was Gutes zu tun. Ich werde meine Wishlefund-Liste verlinken, kann man mir irgendwie, keine Ahnung, wenn man lustig ist, was von schenken, anderweitig wird das halt PayPal und so, wird jetzt alles abgestellt, eingestampft und zugemacht. Das bedeutet auch, alle Leute, die einen Dauerauftrag haben, bitte bis Ende des Jahres kündigen, weil ich auch das dazugehörige Konto schließen werde, eben weil das mittlerweile auch Kontoführungsgebühren frisst, die ich nicht unbedingt zahlen möchte. Genau, auch alle Leute, die bei Patreon aktiv sind. Ich glaube, das wird dann einfach aufhören, wenn ich da unser Konto zumache, aber vielleicht könnt ihr es auch aktiv abstellen, wenn ihr das wollt. Also bis Ende des Jahres gibt es noch die Möglichkeiten und sag ich mal, ab dem 01.01.2021 wird das dann alles dicht gemacht. Aber ich dachte auch, die 100. Folge ist ein schöner Anlass, das auch jetzt nochmal bekannt zu geben. Oder ich sag mal, die letzte Folge vor der 100. Ja, das war das zu den verwaltungstechnischen Sachen in dieser Folge. Kommen wir mal zu den inhaltlichen Themen. Wir hatten einen Kommentar, wie ich schon gesagt hatte, von Markus im Blog. Der meinte einerseits, dass er sich fragt, wie man uns am besten erreichen kann, denn er ist nicht auf Twitter unterwegs.
Am einfachsten bei Twitter.
Genau, das
genau,
ist
aber
noch der beste Weg.
Genau, ja. Macht er nicht. E-Mail schicken funktioniert. Notfalls findet man, aber keine Empfängeradresse.
Oho. Ja, ich werde das auf dem Blog auch nochmal richtig einstellen. Das irgendwie ist da eine E-Mail verlinkt, aber die funktioniert nicht. Also ich sag mal, ab der 100. gibt es dann auch wieder Kontaktmöglichkeiten per E-Mail. Das muss alles besser werden. Ich gelobe Besserung.
Ja, allerschlimmstenfalls über meine Golem-Adresse erreicht man mich, fwp@golem.de. Mhm. Das funktioniert und das kann man sich auch merken. Das kann man auch gut buchstabieren.
fwp@golem.de. Ich hätte mir mal eine kürzere E-Mail-Adresse damals zulegen sollen. Naja, jetzt ist es zu spät.
Was denkst du, wie oft ich das immer gesagt habe? Ich habe ja meistens so Frank-Wunderlich-Pfeiffer mit diversen Unterstrich-Punkt- und sonst was Kombinationen dazwischen drin, was jetzt nicht hilfreich ist in den allermeisten Fällen.
Ja, genau. Dann ging es auch noch, wie gesagt, um die Unterstützungssachen. Affiliate-Link wird auch abgeschaltet. Also, wenn ihr es in Zukunft nicht auf unserer Webseite findet, aus dem Grund, weil es das nicht mehr gibt. Das war das. Ich glaube, weitere Kommentare oder Anmerkungen zur Sendung gab es nicht. Auf Twitter hat uns einer darauf hingewiesen, dass der Mark Kelly jetzt in den Senat gewählt wurde. Haben wir später noch in den News drin. Ist wahrgenommen worden. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal mit den News beginnen. Und das erste Thema, was ich hier mir aufgeschrieben habe, ist Lockheed Martin, denn das Vereinigte Königreich steigt ja jetzt ganz groß in die Raumfahrt ein und zwar nicht nur mit einem Raketenstartplatz, sondern gleich mit zwei Raketenstartplätzen. Der eine ist in Schottland und der andere in Shetland, ist natürlich auch namenstechnisch sehr nah beieinander, Schottland und Shetland, auf der Insel Unst. Die Insel Unst ist Teil der Shetland-Inseln und Lockheed Martin war einer der ersten Kunden, die sich einen Startplatz bei der schottischen Spaceport gebucht haben und haben jetzt angekündigt, dass sie wechseln werden, nämlich nach Shetland und von dort ihre UK Pathfinder-Mission starten werden. Das ist so ein Wirtschaftsförderungsprojekt der britischen Regierung, wo Lockheed Martin 31 Millionen US-Dollar, 31 Millionen Pfund bekommt für die Entwicklung einer Oberstufe komplett in UK. Also man will so ein bisschen die Raketenwirtschaft im Vereinigten Königreich ankurbeln. Als Boost-Stufe wollen sie vielleicht eine Elektron-Rakete verwenden, weil Lockheed Martin auch ein bisschen Geld in Rocket Lab investiert hat und dementsprechend wahrscheinlich daran interessiert ist, auch da mal das System von zu benutzen. Aber der schottische Spaceport steht jetzt nicht ganz ohne Kunden da, sondern es gibt ja noch einen zweiten Kunden, nämlich Orbex. Wer erinnert sich nicht an den lustigen Gag Orbex ohne Zucker?
Es ging nicht anders.
Genau.
Wir können den ablösen durch Shetland, das ist das mit den kleineren Ponys.
Stimmt, genau, Shetland-Ponys, hatte ich gar nicht dran gedacht. Der Grund ist anscheinend auch, dass Lockheed Martin von Schottland nach Shetland geht, dass die technischen Anforderungen, die Orbex und Lockheed Martin an diesen Spaceport hatten, zu unterschiedlich waren und dass man von dem her der schottische Spaceport gesagt hat, dass sie nur einen der beiden Kunden jedenfalls zu Beginn unterstützen können und dann hat halt Lockheed Martin gesagt, ja gut, dann gehen wir halt zu dem anderen Spaceport. Beide sind noch nicht gebaut, also sind beides noch geplante Projekte, aber ich glaube, der in Schottland ist auch schon ein bisschen weiter, also der ist auf jeden Fall...
Sutherland, der hat schon seine Genehmigung, der hat schon alle Anwohnerproteste durch.
Ah ja.
So heißen die dürfen.
Auf der Insel Unst wohnt da überhaupt jemand außer drei Ponys?
Frag mich nicht.
Das ist auch lustig, dann haben wir bei der einen Elektronrakete haben wir Schafe und bei der anderen haben wir dann Ponys.
Die Raketenponys, ja.
Genau, und bei Vandenberg gibt es dann die Kühe. So hat jeder Startplatz sein Tiere. Beim Kennedy Spaceport sind es dann wahrscheinlich irgendwie Krokodile oder so. Da in Florida.
Ja, die Alligatoren.
Ja, genau.
Ich glaube, Alligatoren sind das doch, oder?
Ja, Alligators.
In Florida.
Ja, das könnte sogar sein.
Ja, wobei, also groß einsteigen ist natürlich alles eine sehr relative Sache. In Großbritannien steigt man eher klein ein. Es sind ja doch recht kleine und übersichtliche Raketen. Sind ja auch mehr oder weniger die spirituellen Nachfolger der Black Arrow-Rakete, die in den 60er Jahren ein paar Mal geflogen ist und einmal einen erfolgreichen Satelliten gestartet hat. Und das war's. Ich glaube, viermal ist sie geflogen. Zweimal suborbital, zweimal orbital. Einmal orbital hat geklappt. Und war eine schöne Rakete. Flog damals mit Wasserstoffperoxid und Kerosin. Und zwar sehr wenig Kerosin. So dass der Abgasschweif durchsichtig war, was immer schön ist. Also sogar noch durchsichtiger als jetzt bei der Delta-4-Rakete, die ja immer so einen leicht rötlichen Schweif hat, weil man ablativ gekühlte Raketendüsen hat. Und dann wird es so ein bisschen rötlich und da ist es halt so komplett transparent gewesen, was ziemlich cool aussieht.
Also der Raketenschweif war transparent oder die Düse war transparent?
Eine transparente Düse, das wäre, die müsste dann aus transparentem Aluminium bestehen, da musste Mascotti fragen.
Haben Sie nicht transparentes Aluminium schon mal hergestellt?
Oh, frag mich nicht.
Warte mal kurz.
Kann dann jedenfalls kein richtiges Aluminiummetall mehr gewesen sein, weil Aluminiummetall, das kann nicht transparent sein.
Ich habe da mal sowas gehört. Was ich meine, war Aluminiumoxidnitride, was aber eine Keramik ist.
Genau.
Was aber so, sag ich mal, so landläufig als transparentes Aluminium genannt wurde, eben weil es halt so ähnlich ist wie in Star Trek und wird vor allem bei kugelsicheren Fenstern verwendet.
Ja, du kannst doch einfach Saphir nehmen. oder Rubin. Das ist im Wesentlichen beides Aluminiumoxid mit ein bisschen Dreck drin.
Ja,
und wenn der Dreck aus Eisen besteht, dann ist es Rubin, und wenn es was anderes ist, dann ist es Saphir, und wenn es gar nicht ist, dann ist es halt reines Aluminiumoxid und dann ist es transparent.
Genau. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Transparente Düse. Genau. Also es ist noch alles weit weg. Wird wahrscheinlich, glaube ich, 2023 der Start sein, wenn ich mich richtig erinnere. Oder weißt du da mehr?
Nee, weiß ich nicht mehr. Also was in der Größenordnung sicherlich.
Mal kurz schauen. 2018, 2020.
Aber ja, wir wissen ja alles, wie das mit den...
2022 ist expected to launch. Also war dann wahrscheinlich 2023, wenn man in Raketenzeit rechnet.
Ja, es dürfte sich ja durchaus einiges verschieben, unter anderem wegen Covid-19.
Mhm. Und wegen schlechten Wetter
natürlich. Auch wenn wir den ersten Impfstoff jetzt langsam haben, immerhin.
Ja, bin ich mal noch gespannt. Ist ja noch nicht, ist ja bisher nur eine Pressemitteilung, was da, wie heißt diese BioNTech Firma rausgegeben BioNTech, hat.
Ja. Ja, aber ich sag mal, es gibt eine Reihe von Impfstoffen, die schon positive Meldungen hervorgebracht haben, auch einige, die negative Meldungen hervorgebracht haben. Und ich denke, das ist schon trotzdem eine gute Tendenz, sag ich mal.
Ich habe jetzt heute auch gehört, dass die Europäische Union irgendwie 300 Millionen Dosen kaufen will und 60 Millionen dafür an Deutschland gehen, also von BioNTech direkt.
Ja, das reicht dann für 30 Millionen Leute, aber du brauchst ja zwei.
Ach, braucht man zwei? Das wusste ich gar nicht.
Ja, zwei im Abstand von 4 Wochen.
Ah ja, okay. Okay, ich hatte mich schon gefragt, warum man ausgerechnet 60 Millionen kauft, das ist ja dann so 20% werden dann nicht geimpft, oder was ist da los?
Ich hatte irgendwas mit 100 Millionen sogar gelesen.
Ja, ich glaube, man braucht 100 Millionen, also mindestens,
okay.
Einmal Deutschland durchzuimpfen. Du brauchst ja irgendwie 82 Millionen Menschen, oder ziehst du die ab, die schon
immun sind? Wahrscheinlich geht es erstmal um gefährdete Gruppen.
Ja, ja, klar. Ich vermute mal, bis wir eine Impfdosis bekommen, wird es wahrscheinlich spät 2021 sein.
Ja, müssen wir schauen. Nun gut, im Zweifelsfall ist die Raumfahrt dann sowieso eher dran. Kritische Infrastruktur.
Astronauten werden zuerst geimpft, aber die sind ja dann, also wenn die auf der ISS fliegen, haben sie ja keinen Risikofaktor.
Ja, naja doch, es ist ein geschlossener Raum, es sollte kein Kranker hochkommen.
Nein, sich länger als 15 Minuten. Das ist ein
Problem. Jo, naja, wie auch immer, es gibt noch andere Nachrichten, und zwar ein SpaceX-Mitarbeiter, nämlich Jinnah Hossain, soll wechseln zu Boeing, wird dann dort Vice President of Software Engineering, eine Stelle, die es bei Boeing noch nicht gab.
Merkt man.
Ich glaube, alle Witze sind gerissen. Witzig ist es auch überhaupt nicht, was bei Boeing passiert ist, gerade im Zusammenhang mit Software. Da soll er sich jetzt drum kümmern. Man darf gespannt sein, ob Boeing, das Unternehmen, dann tatsächlich bereit ist, Reformen durchzuziehen und dem Herrn Hossain dann auch die notwendigen Ressourcen dafür zur Verfügung stellt. Aber immerhin sagen, zum ersten Mal wollen sie die Softwareentwicklung irgendwie zentralisieren und halt er soll da den Häuptling mimen, und dann muss man mal schauen, ob das klappt oder nicht. Viel mehr kann ich dazu zurzeit noch nicht sagen, aber ja, also er hat, Hossain war verantwortlich für die Entwicklung der Steuersoftware vom Dragon, von der Falcon 9 und Falcon Heavy, hat davor auch schon bei Google gearbeitet, also, und bei Tesla war auch für den Autopiloten zuständig, der ja nun nicht ganz so erfolgreich war, aber er ist zumindest in dem Job sehr bewandert.
Mhm, mhm. Ja, also kurze Meldung. Auf jeden Fall ist das Problembewusstsein bei Boeing anscheinend vorhanden. Mal schauen. Haben Sie
das muss man abwarten. Also ich meine, es gibt ja durchaus eine lang gelebte Tradition. Ich weiß nicht, wie es bei Boeing aussieht, aber so allgemein, dass man irgendwelche Leute von außen reinholt und die halt so wirtschaften lässt und dann hat man jemanden, dem man die Schuld geben kann.
Ja, vielleicht drehen wir dann in 6 Monaten von seinem Abgang.
Ja, muss man schauen.
Ich habe jetzt auch heute gesehen, dass Boeing angekündigt haben, wird wahrscheinlich auch wenig Leute wundern, dass sie 2020 keinen Starliner-Testflug mehr machen.
Ja, also, stimmt, hatten sie gesagt.
So viel 2020 ist auch nicht mehr übrig. Ich dachte mir so,
dann Q1 okay. Oder Q2?
Ja, wahrscheinlich dann Q2 irgendwie. Weil wenn sie
ja, das, wie das halt so meistens ist.
Bis März, dann müssten sie das ja jetzt schon angekündigt. Also dann müsste ja schon so ein ungefährer Startdatum bekannt gegeben sein.
Ja, muss man abwarten. Also Boeing Starliner ist ja auch so eine ewige Geschichte. Aber die Software muss halt laufen. Also ich meine, das war halt desaströs, was die da abgeliefert haben.
Ja.
Tja. Hilft nichts. So, weniger desaströs ist das, was SpaceX mit Starlink abgeliefert hat. Die gehen jetzt in die Beta-Version von Starlink, in die werden sich ausgedrückt besser als nichts Beta-Version. erstmal nur für den Norden der USA. Und kostet dann mal so $500 für die Bodenstation und $99 pro Monat. Und dafür kriegt man dann so 50 bis 150 Megabit pro Sekunde. Also anständiges Internet.
Ja.
Insofern man Empfang hat.
Ja. Und du hattest mir ja auch noch erzählt, dass sie auch diese Preise regional unterschiedlich anpassen werden. Und es soll ja noch dieses Jahr, und das ist anders als bei Boeing, wollen die dieses Jahr hier noch was reißen, soll es dieses Jahr noch in Deutschland offiziell mit Starlink auch losgehen.
Ja, das ist auch relativ normal. Ich glaube, Russland wäre der perfekte Markt, aber es ist, glaube ich, schwieriger. weil im Prinzip ist man so um den 50. Breitengrad wirklich perfekt verortet, um Starlink empfangen zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie es mit den Falklandinseln aussieht, ob die Starlink kriegen. Weil geografisch wären die perfekt dafür geeignet, halt auf der anderen Seite der Erde. Was einfach daran liegt, dass die Satelliten ja in 53 Grad geneigten Umlaufbahnen sind und halt entsprechend bei uns in dieser Breite umkehren jeweils und sich länger in dieser Breite aufhalten als etwa am Äquator. Mhm. Und dazu kommt natürlich auch noch, wir haben hier einen kleineren Radius von der Erde und ja, also es ballt sich halt immer an den jeweils oberen und unteren Enden der geneigten Umlaufbahn. Da hat man einfach mehr Satelliten über sich.
Weil sie da langsamer sind oder woran liegt das?
Es braucht einfach länger, bis sie wieder rumkommen. Das ist einfach so eine Eigenschaft von der Sinusfunktion. Aus dem gleichen Grund, aus dem zum Beispiel jetzt gerade die Tageslänge über sehr langen Zeitraum mehr oder weniger gleich bleibt fast. Ne? Also es wird jetzt ganz langsam, werden die Tage noch ein bisschen kürzer, aber im Prinzip sind sie halt jetzt über 4 Monate fast genauso lange, genauso kurz. Ne? Mhm. Und so ähnlich ist das mit den Satelliten. Die bleiben dann halt sehr lange in sehr weit nördlichen Breiten, bis dann halt ein Stück weiter nach Süden gekommen sind und wenn sie einmal so Fahrt aufgenommen haben sozusagen nach unten hin, dann geht es halt recht schnell über den Äquator drüber und dann kommen sie irgendwann im Süden an.
Also es hat jetzt nichts mit Apogeum und Perigeum zu tun?
Nö, die folgen einfach bloß dieser sinusförmigen Umlaufbahn. Und,
also das kennt man ja, wenn man so irgendwie ISS-Berichterstattung irgendwie aus Russland sieht, da haben sie ja auch immer so eine große Karte mit der ISS-Umlaufbahn.
Genau.
Und wenn man sich das so quasi plattgedrückt vorstellt, ist das immer so eine Sinuskurve und wir bei Deutschland sitzen halt an einem Punkt, wo sie quasi den Berg der Sinuskurve überwinden und deswegen länger über uns drüber fliegen.
Ja, also das Stück ist einfach sehr lang gestreckt. Das ist einfach sehr, sehr lang gestreckt bei uns oben.
Okay. Ja, ich glaube, man kann sich das schon
vorstellen. Wenn du dann viele Satelliten hast, dann kommt es dann halt statistisch so raus, dass du halt in diesem Bereich ziemlich viele Satelliten hast. Das ist halt auch mit Absicht gewählt, weil du hast dann New York mehr oder weniger in der Nähe und ja, halt den Norden der USA, den Süden von Kanada. Du hast eine ganze Menge von Europa mit dabei, sicherlich auch Russland. Also es ist eine sehr praktische Sache, so Mongolei, Kasachstan und so.
Ne? Ja, also Russland, so dicht, dünn besiedelt wie das ist, denke, da werden die schon, oder gerade kann ich mir gut vorstellen, wenn du gerade irgendwie in der Mongolei so nomadisch unterwegs bist, da hast du deine kleine Satellitenstation und packst sie halt aus, wenn du irgendwo dein Zelt aufschlägst und dann hast du halt dort Internet.
Ja, es ist halt so eine Frage von, ist immer so eine Abwägungssache, wie dicht, ich weiß halt nicht, wie dicht, wie viele Stationen die so pro Quadratkilometer oder so versorgen können. So heißt es, es gibt dann irgendwann einen Punkt, ab dem die Gegend einfach zu dicht besiedelt ist, als dass man die noch sinnvoll
ja, aber gerade wenn du halt so eine Steppe unterwegs bist,
könnte.
Da bist du halt die ja. einzige Station in Umkreis.
Ja, dann ist aber auch noch völlig egal. Ja, dann ist es fast völlig egal. Wenn du ganz einsam bist, so auf dem Ozean irgendwo, dann ist es völlig egal, wie viele Satelliten da genau sind über dir. Da reicht dann halt immer einer aus.
Mhm. Okay. Ja, spannend. Bin sehr gespannt, wenn das in Deutschland startet. Also wenn das jetzt nicht so teurer wäre und so, auch gerade in dem Anschaffungspreis, wäre ich ja versucht, mir das zu kaufen. Aber ich glaube, sowas kann ich jetzt für ein paar hundert Euro nicht einfach rechtfertigen, wenn ich hier zu Hause Glasfaser liegen habe.
Ja, ich glaube auch in der Stadt lohnt sich das nicht. Allein schon, weil es dann mehr als genug andere Dumme gibt, die dann halt geografisch halt so pro Quadratkilometer hast du dann sehr viele Stationen und dann bleibt dann für dich nicht mehr viel übrig. Weil du musst ja dann trotzdem noch mit den Satelliten irgendwie kommunizieren und die Satelliten müssen unten mit den Bodenstationen kommunizieren und wenn zu viele Bodenstationen da sind, alle gleichzeitig auf einen Satelliten einstürmen, dann hat der Satellit davon auch nicht mehr viel.
Mhm, ja, gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Die NASA, wir haben ja schon öfters über dieses Problem der Satellitenkonstellation gesprochen, dass sie vor allem zur Lichtverschmutzung und auch zur, sag ich mal, ganz normalen Verschmutzung des Weltraums beitragen. Und es gibt ja da Pro- und Kontra-Argumente. Und die NASA hat sich jetzt ganz explizit gegen eine bestimmte Satellitenkonstellation gestellt. Und du, Frank, meintest im Vorgespräch, dass du dieses Vorhaben aus Texas auch nicht so geil findest.
Ja, das ist eine Firma, die nennt sich AST in Science und die wollen praktisch direkt aus dem Orbit mit Handys kommunizieren und dafür brauchen die sehr große Antennen. Und das ist das Problem. Erstens das und das zweite Problem ist, sie sind in einer sehr hohen Umlaufbahn, sie sind bei 720 Kilometer wollen sie sein. Und 720 Kilometer ist dann schon so weit oben, dass man wirklich so an die 100 Jahre braucht, bis die Satelliten wieder runterkommen, wenn sie irgendwie kaputt gehen sollten. Und das ist eine Firma, die noch nie einen Satelliten gebaut hat. Soll heißen, Weltraumschrott wird da definitiv auftauchen. Und ja, also die brauchen halt richtig große Antennen, ein paar hundert Quadratmeter. Und wenn man sehr große Antennen hat, dann steigt ja auch die Chance, dass sie einfach miteinander kollidieren. Entsprechend hat man halt ein großes Schrottproblem dann. Das Schrottproblem ist das eine, das andere ist natürlich die Helligkeit. Wenn man so großen Satelliten hat, der sehr viel größer sein wird als die SpaceX-Satelliten, bei denen man ja bloß diese fast schon quadratische Basis unten sieht, ne? Bei denen hätte man dann halt diese ganze riesengroße Antenne, die irgendwie diffus Licht reflektieren könnte. Entsprechend wären die dann sehr, sehr hell auch, was für die Astronomen dann auch nicht gut ist. Und ja, also es gibt diverse Gründe, weshalb das eine sehr schlechte Idee ist. Auch wenn die Technik ganz cool ist. Technik ganz cool, aber halt trotzdem eine schlechte Idee. wenn sie sehr viel, also wenn man irgendwann so weit ist, dass man Triebwerk hat, wie wir letztes Mal drüber gesprochen haben, die mit der Luft der oberen Atmosphärenschichten angetrieben werden können, so dass man halt so auf 200 Kilometer Höhe oder so sowas bauen kann, dann müssen die auch nicht mehr ganz so groß sein, weil sie einfach näher dran sind, dann wäre das sicherlich ziemlich cool, wenn man mit dem Handy direkt Verbindung mit den Satelliten aufnehmen könnte, aber das hier ist mit Ansage ein Schrottproblem.
Und hat sich die Firma schon zu der Kritik der NASA geäußert?
Ja, finden sie, nö, wir können das doch und so. Das Übliche okay. halt, ne?
Aber naja, also es ist vielleicht auch ganz gut, dass sie bisher noch keinen Satelliten gebaut haben. Dann besteht ja noch die Chance, dass sie es einfach auch nicht hinkriegen.
243 Satelliten wollen sie bauen. Also nicht so riesig viele, aber es sind dann halt relativ, relativ große und relativ helle Satelliten. Ja, also trotzdem, obwohl es halt bloß ein bisschen mehr als 200 sind, sieht man, schätzt man so für die gesamte Konstellation eine Chance von 1 zu 20, dass zu Kollisionen kommt, was schon ziemlich groß ist.
Gut, ich mache mal weiter mit dem tiefen Weltraum, dem Deep Space. Da haben wir einerseits das Asteroid Sample Return Projekt OSIRIS-REx, was es jetzt geschafft hat, die Samples in die Rückkehrkapsel zu verstauen. Kurzer Rückgriff, es war ja so, OSIRIS-REx hat erfolgreich bis zu 2 Pfund, also ungefähr 900 Gramm Material eingesammelt und das Problem war dann, dass dieser Einsammelarm nicht mehr zuging, weil sich ein bisschen Gestein verkantet hatte und jetzt hing das da so offen rum und man konnte auf der Kamera sehen, wie Brocken wieder rausfliegen und eigentlich sollte dieser Vorgang, dass der Arm das in der Kapsel ablegt, erst nächste Woche stattfinden. Das haben sie jetzt alles ein bisschen vorgezogen, um nicht noch mehr Material zu verlieren. Und das hat das auch sehr gut funktioniert. Ich fand das ganz spannend, wie sie das auch gemacht haben. Also es gibt halt diesen langen Arm und da ist diese Materialkapsel drin, dran festgeschraubt, die das Material dann eingesammelt hat und die wird dann einfach in diese Rückkehrkapsel gelegt, die dann auch mit Hitzeschutzschild und allem möglichen ausgestattet ist. Und dann wird einfach mal die Axt angelegt und diese ganze Kapsel vom Arm abgeschnitten. Also sie haben da so Tube-Cutters, die Stickstoff-Tanks abschneiden, die für quasi diesen Huster verantwortlich waren, damit das Material hochgewirbelt und eingesammelt werden kann. Und dann wird irgendwie der Arm von dieser Kapsel gelöst und dann wird der Deckel drauf gemacht und genau, dann kann das Ganze zurück zur Erde fliegen. Der Rückkehr-Burn soll, glaube ich, im nächstes Jahr im März stattfinden und die Landung ist dann für 2023 vorgesehen, soll dann in New Mexico landen. Und ja, man hofft, dass man ungefähr so 900 Gramm Material zurückbringt. Also das haben sie jetzt geschätzt. Sie konnten es leider nicht genau wiegen. Das war eigentlich noch geplant. Aber dadurch, dass dieser Sammelarm jetzt offen stand, wollten sie das nicht tun, weil dann wäre nämlich alles rausgeflogen. Und dann hätten sie exakt 0 Gramm eingesammelt.
Naja, nicht alles. Aber ja, es wäre auf jeden Fall mehr rausgeflogen. Und dann kannst du die Sache mit dem Wiegen auch gleich sein lassen, wenn beim Wiegen die ganze Zeit Zeugs verloren geht. Ich glaube, es sind sogar mehr als die 900 Gramm. Also das ist so ich hatte es so gelesen, ja, mindestens. Wahrscheinlich noch deutlich mehr. Also da ist Luft nach oben noch.
Ja, ich glaube, die Kapsel kann bis zu 2 Kilo Material aufnehmen.
In Versuchen am Boden hat man bis zu 1900 Gramm aufgenommen. Ja. Und es ist nicht auszuschließen, dass es vielleicht sogar noch mehr war, weil halt der Arm halt wirklich einen halben Meter tief reingerammt wurde.
Ja, weil das Sediment dort sehr locker war. Sie meinten, sobald sie da reingestoßen haben, floss mehr oder weniger der ganze Sand um sie herum wie eine Flüssigkeit. Was auch sehr spannend ist, sie haben in einem Artikel, den ich gelesen habe, auf Spaceflight Now noch ein bisschen darüber geredet, was passieren würde, wenn Bennu auf der Erde einschlagen würde und das meiste von diesem Material würde einfach wegbrennen und deswegen ist es auch so spannend, dass man dieses Material so mit Hitzeschutzschild zurückbringen kann, weil man es dann untersuchen kann, was so gar nicht möglich wäre, wenn dieser Asteroid einfach komplett auf der Erde einschlagen würde. Und ja, das wird, also es gibt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit und das auch erst in so, glaube ich, gut 1000 Jahren. Also ist noch eine Weile hin, bis Bennu überhaupt an der Erde vorbeifliegt.
Das ist übrigens auch das Interessante dann bei Hayabusa 2, weil Hayabusa 2 wird ja die Mission fortsetzen und ich glaube 2030 oder so, in den Orbit um einen sehr kleinen Asteroiden eintreten, der dann, der so 30 Meter groß ist, also ungefähr so groß wie der Chelyabinsk-Asteroid. Und wird sehr interessant sein zu sehen, wie so ein Asteroid dann halt live im Weltall noch aussieht, ob der auch so fluffig ist und ob man, was das, weil das halt auch Rückschlüsse darüber lässt, ob man sowas einfach kaputt machen kann oder nicht, wenn man so einen rechtzeitig findet. Und ja, im Zweifelsfall kann man dann ja einfach irgendwie ein Projektil hinschießen, das ein paar Tonnen wiegt und dann einfach einen Krater macht, der so groß ist, dass der Asteroid dabei einfach komplett pulverisiert wird oder zumindest sehr klein wird. Mhm.
Da sind wir wieder bei unserer Asteroidenabwehr.
Ja, fände ich übrigens tatsächlich wichtig, so langfristig gesehen, weil, na gut, ich meine, das Problem hat man immer bloß alle paar Jahrzehnte oder so, aber es wäre doch mal ganz gut, vor allen Dingen, früher oder später wird es wohl mal eine wirklich ernsthaft bewohnte Gegend, ich meine, Chelyabinsk, ich meine, wenn das Ding einfach nur 10 Meter größer gewesen wäre, wäre das ein echtes Problem gewesen. Apropos Hayabusa 2, Hayabusa 2 soll ja, ein bisschen Material von Hayabusa 2 soll ja auch Richtung Amerika gehen und dafür gibt es dann im Tausch auch was zurück, ne?
Genau, also es gibt da ein Austauschprogramm zwischen der JAXA und der NASA. Also es, generell ist es so aufgeteilt, wenn das dann zurückkommt und auch gut hier landet, werden erstmal 75% sofort weggeschlossen und für zukünftige Generationen aufbewahrt. Der Gedanke dahinter ist, dass man in 10, 20, 50 Jahren wahrscheinlich viel bessere Mess- und Forschungsinstrumente hat, um das zu untersuchen. Und weil man nicht alles jetzt schon verwenden will, sperrt man erstmal 75% weg. Die restlichen 25% werden aber zur sofortigen Verwendung für die Wissenschaft freigegeben. 4% davon gehen an Kanada im Austausch dafür, dass sie den Laser-Altimeter für OSIRIS-REx gebaut haben. Und 0,5% gehen an Japan im Austausch für Material von Hayabusa 2. Genau, fand ich ganz spannend, dass es hier so eine Art Asteroiden-Tausch-Geschäft gibt, so ein bisschen wie bei Sammelkarten, so hast du schon Osiris Rex Bennu, ja, aber nicht in Silber und nicht Legendary und dann wird da munter das Asteroidenmaterial getauscht.
Ja, ich glaube, mit den Mondmaterialien war das ja ganz ähnlich, da hat man ja auch zwischen USA und Sowjetunion dann ausgetauscht, was Material von den Mondlandern anging, Luna, 20. Also es gab ja mehrere Probensammler, mehrere sowjetische Probensammler, die Proben vom Mond genommen haben und zurückgebracht haben.
Mhm. Das wusste ich gar nicht, dass es da so Sample Return Mission gab.
Ja, gab es durchaus. Das ist halt immer sehr untergegangen. Haben jeweils so ein paar hundert Gramm oder so zurückgebracht. Also halt so, dass man halt Wissenschaft damit betreiben konnte, halt nicht irgendwie ein paar hundert Kilogramm, wie es bei den letzten Apollo-Missionen dann war. Und wird demnächst natürlich wiederholt, ne? Mit Chang'e 5 und Chang'e 5 soll ja irgendwann Ende November, glaube ich, starten, ne?
Ah ja, schon so früh. Und
ja, also, dieses Jahr noch. So viel ist von diesem Jahr nicht mehr übrig, wie wir festgestellt haben.
Ja, Ende November ist auch schon bald.
Ja, ja, ne? Ja, allzu viel hört man halt hierzulande nicht davon. Ist auch immer alles etwas schweigsam, beziehungsweise wenn nicht geschwiegen wird, dann wird meistens auf Chinesisch nicht geschwiegen. Von daher ist das immer alles etwas schwierig, aber das wird kommen. Und es gibt dann natürlich auch wieder eine Reservemission, Chang'e 6, die dann, insofern Chang'e 5 nicht funktioniert, dann wird das halt geschickt. Und wenn es doch funktioniert, dann geht es, glaube ich, zum Südpol, um dort nochmal Proben zu sammeln.
Ja, sehr spannend. Wir bleiben mal bei den Sample Return Missions und kommen mal zu der Mars Sample Return Mission, die NASA in Kooperation mit der ESA anstrebt. Da gab es jetzt den Abschlussbericht des Independent Review Boards. Das war so eine Gruppe von, ich glaube, WissenschaftlerInnen und Leuten aus der Raketenwirtschaft, die zu einem Independent Review zusammengefunden haben für diese Mission. ging um viele Aspekte. Generell ging es auch um die Frage, ob man das überhaupt machen soll, ob die das empfehlen. Und ich glaube, die positive Nachricht, die man da mitnehmen kann, ja, dieses Independent Review Board hat gesagt, ja, diese Mission soll stattfinden. Sie finden das im Großen und Ganzen gut. Sie haben da nur ein paar Anmerkungen. Und ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Es gab dann so einen Bericht, wo dann drin steht, was dieses Independent Review Board empfohlen hat und was die NASA dazu meint. Und im größten Teil hat die NASA immer dazu geschrieben, ja, finden sie auch gut. Es gab dann aber auch so Sachen wie the NASA partially concurs with this recommendation, also so, wo sie sagen, ja, okay, wir denken drüber nach, und die habe ich mir mal so ein bisschen rausgeschrieben, also dort, wo es sozusagen Konflikt zwischen diesem Board und der NASA gab. Das erste war, dass sie gesagt haben, die Mars Sample Return Mission und Mars 2020, also Perseverance, soll unter einer Dachorganisation innerhalb der NASA zusammengefasst werden, wo die NASA meinten, naja, sie werden sich das mal überlegen. Wahrscheinlich geht es da auch um so Besitzstandswahrung, dass die Wissenschaftler, die an beiden Missionen arbeiten, nicht irgendwie unter einen Teppich gekehrt oder irgendwie zusammengefasst werden wollen, sondern über ihr eigenes Königreich herrschen wollen. Und dieses Review Board meinte aber, das ist doch alles viel sinnvoller, dann hat man da bessere Synergieeffekte und macht das doch mal. Willst du was dazu
ja,
sagen?
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Dass es da so kleine Könige gibt, die dann lieber alleine herrschen wollen?
Ja, ich finde diese, wie gesagt, Mars 2020, dass man dort überhaupt diese Sample Returns macht, fand ich immer etwas merkwürdig, wirklich mehr so wie so ein Drohmittel, ein Druckmittel, um zu sagen, aber wir machen jetzt aber wirklich dieses Mars Sample Return und wollt ihr denn wirklich, dass die Samples von Mars 2020 verschwendet werden und so. Also irgendwie, das sah aus wie ein politisches Druckmittel und nicht wie wissenschaftlich wirklich geboten.
Ja, der andere Vorschlag war, dass, das fand ich ganz spannend, dass das Review Board vorschlägt, dass man den Orbit vom Mars Reconnaissance Orbiter anpassen soll, dass er besser die Sample Return Mission unterstützen kann und dass noch mehr Samples gesammelt werden können. Wo ich ganz spannend fand, dass die NASA das nicht, also da, dass sie das irgendwie anders sehen. Also natürlich sagen sie das nicht offen, aber sie sagen, ja, sie werden das sich mal überlegen, haben aber nicht gesagt, dass sie vollumfänglich mit dieser Empfehlung übereinstimmen. Fand ich ganz spannend. Ich kann mir aber nicht so richtig denken, was der Grund dafür ist, dass sie jetzt dagegen sind, dass der Orbit angepasst wird.
Naja, jede Sonde hat begrenzt viel Treibstoff.
Ja, stimmt, das wird natürlich die Lebenszeit verkürzen.
Also da gibt's durchaus handfeste Gründe. Es ist ein handfester Grund dafür, warum man endlich mal auf mich hören sollte und die Kommunikationssatelliten für den Mars bauen sollte, die ich schon seit Ewigkeiten fordere.
Ja, es ist Mars Reconnaissance Orbiter der einzige Kommunikationssatellit am Mars.
Nee, im Prinzip jede Orbiter-Mission wird da mehr oder weniger auch mit dafür benutzt. Mars Express wird da ja auch ganz gerne mal genommen. Ich merke mir nie, wie die alle heißen. Irgendwie mindestens eine ist noch aktiv. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, nee, aber die machen das und ich glaube, aber Mars Reconnaissance Orbiter ist so der Standard. Ich weiß nicht, kann ich jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen. Mars Climate Orbiter, siehst du.
Ah ja. Und genau, dann wird auch noch empfohlen, dass die Nutzlast vom MAV, also vom Mars Ascent Vehicle, erhöht wird.
Nee, ich glaube, das hast du missverstanden.
Ah, okay.
An der Stelle. Das Problem ist, die Nutzlast von dem Lander ist begrenzt. Und es geht zurzeit die Tendenz dahin, dass man die Rakete etwas kleiner bauen möchte, mit der man das Sample dann startet. Jetzt hieß die Empfehlung, das ist aber schlecht. bitte gebt uns mehr Masse. Bitte gebt uns mehr Masse für die Rakete.
Allowance. Genau. Capacity Allowance soll erhöht werden, also dass die Rakete einfach generell mehr wiegen darf.
Genau, weil zurzeit darf sie nur noch, ich glaube, 360 Kilo wiegen und sie hätten doch lieber 520 Kilogramm, was einfach vom Design her dann leichter ist und mit weniger Unsicherheiten verbunden ist.
Mhm. Kannst du mir dann auch erklären, was Thermal Conditioning Power ist?
Ja, es geht dort darum, aber die haben halt das Problem, du hast eine Rakete, die auf dem Mars steht und dann nachts wird's kalt, tags wird's wieder warm. Und das wird es halt ein paar hundert Mal, bis das Ding dann irgendwann abhebt. Und man hat nicht allzu viel Erfahrung mit Feststoffraketen im Orbit und mit den Thermalzyklen, die man halt so hat. Also unter Weltraumbedingungen benutzt man sowas nicht. Und wenn man das auf der Erde macht, dann hat man halt so eine Feststoffrakete und man hält die Temperaturen schön konstant, damit da auch ja bloß nichts schief geht. Ne? Mhm. Oder hat sie in einem Silo, das so von Temperaturen her halbwegs konstant ist. Ganz im Gegensatz zum Mars. Und man hat halt so ein paar Sorgen, dass man damit irgendwie die chemische Zusammensetzung von den Feststofftriebwerken verändern könnte, wenn das ständig warm wird und wieder stark abkühlt und wieder warm wird und wieder stark abkühlt. Und hat halt vorgeschlagen, naja, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Saft hätten, ein bisschen mehr Energie hätten, dann könnten wir einfach elektrisch heizen und das Ding schön auf gleicher Temperatur behalten, sodass nicht bei jedem Tag- und Nachtzyklus die Rakete warm und kalt wird. Mhm. Deswegen gibt's auch den Vorschlag, dass man keine Solarzellen benutzt für die Energie, sondern Radioisotopengenerator.
Mit der man dann auch die Temperatur besser regulieren kann.
Genau, da hat man dann sowieso jede Menge Abwärme.
Ja, okay. Genau, weil ich das Independent Review Board hat auch empfohlen, dass man die Thermal Conditioning Power erhöhen soll, also dass mehr Energie für diese, sag ich mal, Klimaanlage bereitgestellt werden soll.
Ja, es ist eine Klimaanlage. Ja. Es ist mehr eine Heizung. Ich habe ja gelernt, Klimaanlagen wurden nicht entwickelt als Kühlanlage, wie wir sie heute so betrachten, sondern das waren zuallererst mal zur Lufttrocknung. Das war von einem, Verlag, von einem Zeitungsverlag oder so, die irgendwie im Südosten der USA, wo es so ein bisschen tropisch ist, ihren Standort hatten und halt mitgekriegt hatten, okay, die Luft ist hier so feucht, dass sich ständig das Papier anfängt zu bellen. Und dann haben sie halt gesagt, naja, kann man doch technisch bestimmt irgendwas dagegen tun. Und siehe da, das ging. Und Nebeneffekt war, da kommt ja kalte Luft raus. Das ist ja total angenehm hier. Mhm. Und ja, das war dann der Beginn des Siegeszuges der Air Conditioning.
Ja, das ist bestimmt auch ein sehr spannendes Thema. Da müsste man vielleicht auch mal einen größeren Podcast drüber machen. Den gibt es bestimmt wahrscheinlich schon.
Ich glaube, ich hatte das damals bei The History Guy auf YouTube gesehen.
Eine kurze Geschichte der Klimaanlage.
Also History Guy auf YouTube ist ziemlich cooler Kanal. Mhm, für genau so eine Geschichten. Ich glaube, der macht nicht viel mehr als Wikipedia lesen, also schon ein bisschen mehr, aber so vom Äquivalent her, also Wikipedia und alle Quellen, die dort angegeben sind, durchgelesen oder so, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Er ist auch Historiker, also er wird schon noch ein bisschen Zugriff auf Literatur haben, aber so viel, wie er da raushaut, so viel Content, wie er hat, ist das natürlich alles ein bisschen begrenzt, aber er hat da ein ganz gutes Händchen.
Mhm. Gut, kommen wir mal zurück zum Mars, Sample Return. Ich glaube, die zwei größten Knackpunkte bei dem Thema sind einerseits Zeit und Geld. Also einerseits Zeit, andererseits Geld. Es wird empfohlen, also aktuell ist es geplant, dass der Start für das quasi für das für diesen Rover Lander, der dann die Rakete abschießen soll, 2026 stattfinden soll, und sie empfehlen, das doch eher auf 2028 zu verschieben und vielleicht als Kompromiss noch zu schauen, ob man es vielleicht nicht 2027 machen kann. Aber sie sagen, schiebt das doch mal um 2 Jahre, weil ihr habt eh nicht das Geld dafür, und selbst für 2028 wird das Geld noch sehr knapp, und es gibt da so ein paar Richtlinien, die man da einhalten muss, und die sagen, diese Richtlinien können nicht eingehalten werden, wenn ihr schon 2026 diese Mission starten möchtet.
Dazu kommt natürlich noch gewisse Unsicherheiten bei der ESA, schreibt Nelly.
Ah ja, genau, das ist ja der, wie heißt der, Sample Fetch Rover soll das dann sein?
Genau, ja. Ja.
Genau, der ist auch die Frage, ob der noch rechtzeitig fertiggestellt wird. Es wurde übrigens auch empfohlen, dass jeweils im Aztec und im JPL Büros der NASA und ESA quasi gegenseitig eröffnet werden, damit da ein besserer Austausch stattfinden kann. Das hat die NASA auch eingesehen, dass das vielleicht ganz sinnvoll ist. Wundert mich eigentlich, dass das nicht eh schon gemacht wurde. Also wenn man so gemeinsam so eine Mission plant, dass dann jemand von der ESA am JPL sitzt und jemand von der NASA am Aztec.
Ja, die ESA baut ja auch den, also das Raumschiff, das dann die Probe einsammeln soll und zur Erde zurückbringen soll.
Der Earth Return Orbiter.
Genau.
Ah ja, das wusste ich gar nicht, dass der auch von der ESA gebaut wird.
Der kommt von der ESA, ja. Es wird ein richtig großes Ding. Also sieht jedenfalls auf den Bildern immer sehr schön groß aus. Wird auch sehr große Solarpaneele haben, weil Ionentriebwerke, und die sollen richtig Leistung haben.
Ah ja,
und das Ding wiegt dann halt mal eben so 6,5 Tonnen. Was halt ein Gewicht ist, dass man mit einer Standardrakete, also so Ariane 5, Ariane 6, 4, also so in der Größenordnung, einfach zum Mars schicken kann. Also das ist halt, wenn halt anstatt von geostationären Orbit zum Mars fliegen willst, dann packst du auf so eine Rakete nicht 11 Tonnen, sondern halt plus 6,5.
Mhm.
Und dann geht das schon.
Genau. Und der andere Fakt ist, dass Independent Review Board empfohlen hat, dass man dafür das fiskalische Jahr 2022, 2023 die Budgetanforderungen erhöhen sollte, weil sie festgestellt haben, dass das Geld auch sehr knapp werden könnte. Und vor allem, weil sie gesagt haben, naja, das meiste Geld, und das sollte die NASA eigentlich selber wissen, das meiste Geld braucht man am Anfang so einer Mission, also dann, wenn das Ganze geplant und erforscht und entwickelt werden soll. Und deswegen braucht ihr schon 2023 so viel Geld. Und das ist die einzige Empfehlung, wo weder steht NASA concurs oder NASA partially concurs, sondern dort ist die Antwort: NASA is continuing to refine budget estimates. Also so nach dem Motto, ja, wir wissen auch, dass uns das Geld fehlt.
Ja, wir werden über Budget noch viel reden heute.
Oh ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Genau, aber generell, ich glaube, so die positive Nachricht, hatte ich ja schon gesagt, ist, dass dieses Review Board nicht gesagt hat, nee, lass das mal, ist alles Blödsinn und kriegt er eh nicht hin, sondern hat gesagt, mach das mal, aber vielleicht doch erst 2028 und mit ein bisschen mehr Geld, und dann klappt das schon.
So, das nächste Thema hast du angeschleppt. Ich habe mir auf die Finger gehauen und nichts drüber geschrieben.
Genau.
Ich war durchaus versucht, aber es wäre nichts Positives gewesen. Ich habe mir gesagt, ach nee, ich mache mir jetzt nicht auch noch selber schlechte Laune.
Also, es wurde mal wieder irgendwo Wasser gefunden, diesmal auf dem Mond, bei einer Beobachtung vom SOFIA-Teleskop. SOFIA ist das Weltraumteleskop, was auf einem Flugzeug montiert wurde, was ja teilweise auch vom DLR betrieben wird und
sehr wenig Paper produziert hat.
Was meinst du damit?
Es gibt ernsthafte Kritik an SOFIA, dass es wissenschaftlich nicht allzu viel leistet. Sehr wenig wissenschaftliche Papers sind rausgekommen für einen ganz erheblichen Betrag, den das Ding ja kostet. Das kostet ja, hat ja jetzt schon über 1 Milliarde gekostet. Was halt so passiert, wenn man ein veraltetes Flugzeug die ganze Zeit flugbereit halten muss und für alle Beobachtungen halt auch in der Luft fliegen muss. So mit Treibstoffverbrauch und so kommt halt alles noch dazu, und das kostet dann entsprechend sehr viel. Und ich glaube, es gibt bloß irgendwie so ein paar 30 Paper, die rausgebracht haben von Beobachtungen. Das ist vom Science Return her nicht sonderlich toll. Und ja, jetzt ist mal wieder ein Paper rausgekommen, und wir wollten mal drüber reden, was da drin steht.
Genau, also tatsächlich das erste Mal, dass SOFIA den Mond beobachtet. Bisher haben sie mehr so Deep Space Beobachtungen gemacht. Und sie haben den Calvius-Krater beobachtet. Das ist einer der größten Krater auf der uns zugewandten Seite des Mondes, und kennt man vielleicht auch von Arthur C. Clarke. Das ist nämlich der Krater, in dem dann die sogenannte Calvius Base in 2001 Space Odyssey angesiedelt ist. Kommt dann auch im Film vor, wenn man drauf achtet. Und dort haben sie dann mit diesem Teleskop festgestellt, dass auch in der sonnenzugewandten Seite des Mondes Wassermoleküle vorhanden sind. Es wurde schon länger vermutet, dass dass Wasserstoff im Mondgestein vorhanden ist und das auch in Verbindung mit Sauerstoff, aber man ging bisher eher davon aus, dass es sich um Hydroxyl handelt, also HO und nicht H2O. Und jetzt hat man aber festgestellt, dass es auch H2O-Moleküle in diesem Mondregolith vorhanden ist. Und zwar nämlich 100 bis 412 Parts per Million in einem Kubikmeter Mondsand, was ungefähr steht irgendwie 350 Milliliter sein soll. Das ist aber immer noch 100 Mal trockener als der Sand in der Sahara. Also man darf sich das jetzt nicht als unglaublich feucht vorstellen.
Ja, also war überhaupt keine neue Erkenntnis, weil man hat ja Proben vom Mond gehabt und die hat man reichlich untersucht und von daher wusste man das im Prinzip schon.
Ja, Moment. In dem hier der Artikel, den ich gelesen habe, stand drin, dass man nach der Untersuchung der Apollo-Proben gedacht hatte, der Mond sei komplett trocken auf der Sonne zugewandten Seite, also auf der uns zugewandten Seite. Und dass es nur Wasser in den beschatteten bzw. Polregionen gibt.
Also diese Einschlüsse, die man da gefunden hat, was so in glasartigen Mineralien drin ist, da drin ist Wasser und das hat man dort auch gefunden auf dem Mars, auf den Apollo-Samplen vom Mond. Mars und Wasser, oh Gott, es wird schwierig. Das große Problem, das man hatte, man hatte auch schon davor Teleskopbeobachtungen gemacht vom Mond und auch festgestellt, ja, okay, irgendwie, es gibt dort Hydroxyl und es gibt wohl auch H2O, aber man konnte es nicht auseinanderhalten. Und daher kam die, und das ist jetzt so das große Ding, was den Anlass gegeben hat, hey, wenn wir eine Beobachtung machen mit einer Wellenlänge von irgendwas um die 3 Mikrometer, dann können wir Hydroxyl von H2O unterscheiden. Und das hat man dann mit SOFIA gemacht. Das ist trotzdem eine hinreichend schwierige Beobachtung, weil SOFIA fliegt ja durchaus durch unsere Erdatmosphäre und unsere Erdatmosphäre auch so weit oben hat zumindest ein bisschen Wasser und muss dann halt trotzdem korrigiert werden. Und also so hundertprozentig sicher ist das trotzdem nicht.
Verstehe. Ich fand es auch ganz spannend, welche Theorien es dazu gibt, wie dieses Wasser dorthin gekommen ist. Die eine Theorie ist halt Mikrometeoriten, die halt H2O-Einschlüsse mitgebracht haben und dann auf dem Mond eingeschlagen sind. Die andere Theorie fand ich dann doch ganz spannend, nämlich dass man sagt, ja, das ist ein bisschen durch einen Umweg auf den Mond gekommen, nämlich die Sonne liefert das H, also die Sonne schießt Wasserstoff auf den Mond drauf und das reagiert dann mit sauerstoffhaltigen Mineralien im Mond. Regolith zu Hydroxyl und dann wird wiederum durch die Einstrahlung der Sonne das so lange verstrahlt, bis aus dem Hydroxyl einfach H2O wird, also das dann quasi durch Verstrahlung mutiert und so das ist eine weitere Theorie.
Einfach mehr dazukommt.
Was meinst du?
Dass einfach mehr Wasserstoff dazukommt.
Dass mehr Wasserstoff dazukommt und sich irgendwann halt von dem Hydroxyl aufgenommen wird und dass so da die Wassermoleküle draufkommen. Also finde ich doch eine sehr spannende Theorie, wie quasi Wasser auf dem Mond einfach entsteht, ohne dass es irgendwie hergebracht wird. Und es ist ja nicht so, als gäbe es überhaupt kein Wasser auf dem Mond oder dass es bisher nicht bekannt gewesen wäre. Also in den Polregionen ist es ziemlich sicher, dass es dort Wasser gibt, sogar Eis. Ablagerung und da will man ja dann auch alsbaldig Missionen hinschicken.
Ja, vielleicht komme ich irgendwann auch mal dazu, mich näher damit zu beschäftigen, wie die Theorien aussehen, ab welcher Tiefe es normales Wasser auf dem Mond gibt. Weil ab einer bestimmten Tiefe hat man ja so Bedingungen, wo dann absolut auch normal Wasser existieren kann, ohne dass es mal eben so verdampfen kann. Und wo halt genügend Druck ist. Ich glaube, irgendwie so bei 20 Kilometer Tiefe oder so hat man dann so nette Temperaturen, so plus 10 Grad oder so, relativ hohen Druck. Und dann könnte es auch flüssiges Wasser geben.
Verstehe.
Wer weiß. Also vielleicht kann man dann irgendwann auf dem Mond, so wie wir hierzulande, nach Öl bohren, plus halt ein bisschen tiefer nach Wasser bohren. wobei die Tiefe von den Bohrlöchern auf der Erde ist immer begrenzt dadurch, dass es irgendwann ziemlich heiß wird. Und das Problem hast du auf dem Mond halt nicht.
Ja, da könntest du theoretisch also, mal durchbohren.
Na, das nicht. Also so ganz tief drin könntest du schon noch ein Problem kriegen, aber auf jeden Fall erheblich tiefer als auf der Erde.
Verstehe. Ja, also ich find's trotzdem spannend, auch wenn Sophia und so schon fraglich ist. Aber wir werden ja später nochmal über das NASA-Budget reden. Da geht's auch darum, dass die Finanzierung von Sophia auf der Kippe stand, aber der Senat jetzt gesagt hat, dass sie dann doch gerne Sophia weiterfinanzieren wollen.
Jo,
gut.
Apropos Finanzierung, die ISS. Die ISS muss ja finanziert werden.
Genau.
Und zwar mit kommerziellen Aufträgen und so, ne?
Ja. Und deswegen werden, wenn alles nach Plan läuft, nächstes Jahr gleich zwei Spielfilme auf der ISS gedreht werden. Wir hatten ja schon über das eine Projekt berichtet, nämlich dass Tom Cruise mit Axiom Space an Bord einer Dragon-Kapsel mit seinem Regisseur zur ISS fliegen will im nächsten Herbst und dort Teile des nächsten Mission oder des wahrscheinlich übernächsten Mission Impossible Films drehen möchte. Und oder ich weiß gar nicht, ob es Mission Impossible ist, auf jeden Fall so ein Tom Cruise-Ding, ist ja mittlerweile alles Mission Impossible bei ihm. Aber jetzt haben sich die Russen gedacht, nein, wir müssen die Ersten sein, die einen Spielfilm im Weltraum drehen. Deswegen hat jetzt Roskosmos in Verbindung mit dem staatlichen Fernsehsender, wie heißt er, jetzt habe ich hier Channel One, sehr kreativer Name, eine Ausschreibung bekannt gegeben, dass man sich jetzt als Hauptdarsteller bewerben kann und zufälligerweise auch nächstes Jahr im Herbst dorthin fliegen soll. Also es ist wirklich hier das Movie Space Race zwischen Tom Cruise und Roskosmos.
Es ist so schade, dass die Chinesen gerade keine Raumstation da oben haben.
Ich finde allein über diesen Umstand, dass jetzt die USA und Russland ein Wettrennen sich liefern, wer zuerst einen Spielfilm im Weltraum drehen kann, ist schon ein Film an sich wert. Also
Man kann da durchaus noch einen Metafilm machen. Ja.
Genau, jetzt ganz spannende Sache ist zum Beispiel, dass jetzt Russland beschlossen hat, dass es eine Frau sein wird. Also sie suchen jetzt explizit nur nach Hauptdarstellerinnen. Sie begründen das mit Film, also quasi, dass das Drehbuch das so vorgibt. Also anscheinend haben sie ein Drehbuch geschrieben, was eine Frau vorsieht in der Hauptrolle. Und es werden gleich zwei Personen gesucht. Also es wird immer eine Hauptdarstellerin gesucht und dann quasi ihr Ersatz. Das ist ja bei normalen astronautischen Missionen auch so, dass es dann immer Ersatzcrews gibt und ebenso wird das für diese Filmrolle und gleichzeitig astronautische Rolle einen Ersatz geben. Und genau, man kann sich noch jetzt bis Ende November bewerben. Dann werden 30 Finalistinnen ausgewählt, die dann ein dreimonatiges Weltraumtraining erhalten. Und am Schluss werden dann aus diesen 30 Finalistinnen die zwei Besten herausgesucht, die dann quasi zur ISS fliegen. Beziehungsweise ich glaube, es ist gar nicht so bekannt, ob beide zur ISS fliegen oder nur eine und dann halt die andere, wenn die Hauptdarstellerin kurzfristig krank wird. Aber soll anscheinend auch im Herbst 2021 stattfinden, bin ich mal sehr gespannt, wie sich das alles dann entwickelt. Der Regisseur ist Klim Shipenko, von dem ich sogar schon mal einen Film gesehen habe, nämlich Salyut 7. Das ist so ein typischer russischer Patriotenfilm über die Salyut 7 Raumstation, die ja bekanntermaßen mal eingefroren ist. Und dann, als die Kosmonauten dorthin gekommen sind, haben sie festgestellt, ja, alles ist so einen leichten Raureif belegt. Und das ging nicht so gut mit der Elektronik. Und die werden da beinahe oben erfroren. Und es geht dann halt darum, wie sie das dann doch noch hinbiegen und diese Station zum Laufen bringen. Und genau, kann man sich, glaube ich, auf Amazon Prime ansehen. Amazon Prime lustigerweise hat sehr viele dieser russischen Filme und ist halt ganz, ganz patriotischer Kitsch, also noch viel mehr als so Apollo 13 oder so, weil es auch nicht so gut gemacht ist. Aber ja, der ist ein schon sehr bekannter russischer Regisseur und ich finde es ganz spannend, dass Dmitri Rogozin auch als erster als Produzent genannt wird. Also Dmitri Rogozin ist jetzt nicht nur Chef von Roskosmos, sondern auch Filmproduzent.
Ja, ja, was soll man sagen? Ja,
spannende Sache, würde ich mal sagen. Also ich schaue da mit sehr großer Faszination drauf und werde mir natürlich auch beide Filme anschauen und wir werden natürlich auch berichten, falls es hier neue Entwicklungen gibt.
Wird dann zusammen mit Pizza Hut in die Raumfahrtgeschichte eingehen.
Pizza Hut und Pepsi.
Ja, und Pepsi.
Pepsi hat sogar eine EVA Lavazzo gemacht, aber haben sie nie veröffentlicht.
Oh. Eieiei.
Da gibt es so ganz coole Videos mit so riesen Pepsi-Gläsern außerhalb der Mir-Station.
Okay.
Und darf man ja nicht Coca-Cola vergessen. Hier bei einer Space Shuttle-Mission haben sie mal so einen Coca-Cola-Weltraumspender hochgebracht.
Okay. Ja, natürlich mit entsprechend wenig Kohlensäure, weil es ist in der Schwerelosigkeit problematisch.
Ja, ja, das war ganz große Ding, was sie daran entwickelt haben. Es gibt diese Webseite Collect Space, was eine Webseite ist, die sich explizit mit Memorabilia aus der Raumfahrt beschäftigt und wie man sie am besten sammelt. Und die haben auch einen sehr schönen Artikel über diesen Coca-Cola-Spender auf ihrer Webseite. Werde ich mal verlinken, wenn ich dran denke. Ansonsten könnt ihr ihn auch selber finden. Findet man sehr gut im Internet.
Frag mich ja, ob es Product Placement bei Apollo gab. Wobei, also ich meine, gut, Northrop Grumman und Lockheed Martin und so weiter, die werden da alle schon ganz gutes Product Placement gehabt haben, weil sie ja alles hergestellt haben. Auch vielleicht noch ein paar andere.
Meinst du jetzt beim Film oder bei der Mission?
Nein, ich meine bei der Mission.
Ja gut, es gab halt bei diese Uhren bei Apollo 13.
Stimmt, genau. Und natürlich die Kameras. Hasselblad.
Ja.
Ich kenne ja Hasselblad im Wesentlichen nur deshalb, weil Hasselblad die Kameras für die Apollo-Mission geliefert hat. Ansonsten hätte ich davon wahrscheinlich immer noch nichts gehört.
Ja, ich glaube, in Fotografenkreisen sind die aber schon als sehr gute Kameras auch unabhängig davon angesehen.
Durchaus, ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Profi-Fotograf, von daher kannte ich das wirklich davor überhaupt nicht.
Was ich mal bei einem Fotografen gesehen habe, was Hasselblad mal gemacht hat, war, die haben ja so ein sehr spezielles System, wo du quasi die Filmeinheit hinten so an die Kamera dran steckst und quasi die ganze optische Einheit ist quasi ein Gehäuse und dann hängst du hinten den Film dran und kannst quasi dieses ganze Filmeinheit austauschen. Und die haben dann mal für eine digitale Einheit gebaut, also dass du deine alten Hasselblad optischen Linsen und so einfach mit so einem digitalen CMOS-Sensor ausstatten kannst, ohne dass du was groß umbauen musst.
Ja, das kenne ich. Habe ich auch irgendwann mal mitbekommen.
Wenn ich es fand ich ein sehr schön.
Ja, es ist schon ziemlich cool.
Gut.
Ist schon ziemlich cool.
Fast Radio Bursts. Ist auch ein Thema, wo du einen Bogen drum gemacht hast.
Ich bin mir auch immer unsicherer geworden, ob das zu Recht einen Bogen drum gemacht habe oder nicht. Jedenfalls, man hat dort halt nur Dinge beobachtet und kann sehen, ich hatte immer gedacht, da wäre noch, ich habe gelesen und die ganze Zeit gewartet, wo ist jetzt die Erklärung, wie das passiert ist und so und ist nicht. Also den Mechanismus hat man noch nicht erklärt.
Ja, ich glaube,
vielleicht habe ich auch nicht weit genug gelesen.
Ja, aber ich glaube, die gehen damit auch recht offen um, dass sie noch nicht wissen, wie das passiert ist. Also ich fange mal von vorne an. Also Fast Radio Bursts ist ein Phänomen, was, glaube ich, das erste Mal 2007 beobachtet wurde, dass es sehr starke, sehr kurze Radiosignale gibt, von denen man nicht weiß, wie sie entstehen und wo sie herkommen. Also man weiß ungefähr, wo sie herkommen, nämlich außerhalb unserer Galaxie. Und jetzt ist es das erste Mal, dass man so einen Fast Radio Burst innerhalb unserer Galaxie verorten konnte, nämlich auf einen 300 Millionen Lichtjahre entfernten Zombie-Stern, wie es bei The Verge beschrieben wurde, einem sogenannten Magnetar.
Das kann schon mal nicht in unserer Galaxie sein.
Warum?
Weil unsere Galaxie ist 100.000 Lichtjahre groß und 300 Millionen Lichtjahre ist
dann habe ich die
ein Stück weiter.
Ah, 30.000 Lichtjahre.
30.000 Lichtjahre.
Ich hatte mir das falsch aufgeschrieben, du hattest recht, sind nur 30.000 Lichtjahre entfernt.
Dann muss ich wahrscheinlich nochmal das Paper auch selber lesen.
Also ich beziehe mich hier auf den Verge-Artikel, da genau, 300 Millionen Lichtjahre, ist ja schon ein bisschen weit weg. 30.000 Lichtjahre weit entfernter Neutronenstern, ein sogenannter Magnetar, der heißt Magnetar, weil er ein extrem starkes Magnetfeld hat und im Grunde schon verglüht ist und so anfängt so ein bisschen in sich selbst zu kollabieren und durch dieses extrem starke Magnetfeld sind da sehr große Energiemengen in diesem Stern gespeichert. Und ja. Sie konnten jetzt diesen Fast Radio Burst auf jeden Fall, sie können tatsächlich noch nicht so wirklich erklären, wie es entstanden ist, aber sie konnten die Quelle wirklich auf diesen Stern festlegen. Also sie wissen, dass es wahrscheinlich von diesem Magnetar gekommen ist und haben das dadurch entdeckt, dass vor diesem Fast Radio Burst gab es sehr starke Röntgen- und Gammastrahlung von diesem Stern. Und dann haben sich zwei Radioteleskope zusammengeschaltet und in Kombination dann festgestellt, dass dieser Stern dann auch diesen Fast Radio Bursts ausgesendet hat, war tatsächlich so stark, dass es auch ein normaler LTE-Tower hätte feststellen können. Also war ein sehr starker Fast Radio Burst, aber das dauert immer nur so ein paar Nanosekunden, also ist wirklich sehr, sehr kurz. Und,
paar Millisekunden, glaube ich, aber ja, halt sehr kurz, paar Millisekunden.
Millisekunden.
28,91 plus minus 0,02 Millisekunden. Oder glaube ich, warte mal, nee, warte, das war der Abstand. Die Länge sind 0,335 Millisekunden.
0,335 also, Millisekunden, sind das denn nicht schon Nanosekunden? Oder kommt da was
dazwischen? Naja, es sind ziemlich viele Mikrosekunden. Also es sind dann 300.000 Nanosekunden.
Ah, okay.
Also Nanosekunden schon, aber halt ziemlich viele.
Okay. Genau. Und aber das Spannende ist, dass sie zum Beispiel andere Röntgen- und Gamma-Bursts von diesem Stern beobachtet haben, worauf dann kein Fast-Radio-Burst gefolgt ist. Also man kann auch nicht sagen, mit Gewissheit sagen, wenn dieser Stern anfängt, Gamma- und Radiostrahlung Gamma- und Röntgenstrahlung auszusenden, dass dann auf jeden Fall ein FRB kommt. Und dieser FRB war auch 1000 Mal schwächer als der schwächste FRB, der außerhalb unserer Galaxie gemessen wurde. Also ein vergleichsweise schwaches Phänomen und das sind zwei Punkte, die diese ganze Geschichte unsicher machen, aber die Forscher sind sich anscheinend doch recht sicher, dass es von diesem Stern kommt, sie können nur nicht erklären, warum es von diesem Stern kommt, beziehungsweise generell, wie diese FRBs entstehen. Also Magnetare sind jetzt so ein heißer Kandidat, wo man sagt, so Zombie-Sterne, die quasi ein sehr, sehr starkes Magnetfeld haben, können diese FRBs entstehen lassen, aber sie wissen noch nicht wie.
Ja, du hast auch recht, das ist definitiv in unserer Galaxie gewesen. Ich verstehe jetzt auch, wieso man sowas feststellen kann. Die haben geguckt, die haben sich die Frequenzen angeschaut und haben geschaut, wie weit die auseinanderlaufen, die Frequenzen. Und wenn eine Radiowelle durch das Vakuum durchgeht, dann dürfte eigentlich da gar nichts passieren, da dürfte gar nichts auseinanderlaufen. Aber man hat halt auch so in unserem Weltall so ein bisschen, ein paar Elektronen, ein bisschen geladenes Zeugs rumschwirren und es ist halt kein perfektes Vakuum und dadurch können die Frequenzen halt schon auseinanderlaufen und das ist halt in dem Fall sehr wenig passiert. Und weil es so wenig war, konnte man dann sagen, okay, gut, muss wohl irgendwie in unserer Galaxie gewesen sein. Übrigens, zusammenschalten konnte man die nicht, die Radioteleskope, so schnell. Aber man konnte natürlich einfach speichern, was gemessen wurde und dann hinterher digital das Ganze zusammen auswerten, so als wären sie zusammengeschaltet gewesen. Aber das ist heutzutage auch Standard. So ähnlich hat man ja damals auch das Schwarze Loch vermessen.
Ja,
das von M87.
Die Radioteleskope in Kooperation arbeiten. Ja, also das ist innerhalb von unserer Galaxie war. Ich glaube, da sind sie sich ziemlich sicher, weil das war jetzt so dass der große Aufhänger der Geschichte nach dem Motto: The call is coming from inside the galaxy.
Ich fand es halt bloß irgendwie, da wurde schon wieder so viel Wirbel drum gemacht, dass ich es ignoriert habe.
Ich finde das gar nicht so schlimm. Also ich finde, FRB ist schon eine spannende Geschichte. Sind halt sehr mysteriöse Signale. Sind das Aliens? Ist es der Anrufbeantworter des Universums? Ich finde, was heißt ein Wirbel drum gemacht? Also es ist ein spannendes Phänomen. Und wenn da halt ein neues Paper gibt, warum soll man nicht drüber berichten?
Ja, es ist einfach so irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das immer abschreckend, wenn irgendwie komische Überschriften schon überall sind und ich weiß nicht, also es ist, ich habe auch selber festgestellt jetzt so in den letzten Wochen, dass meine Auswahl von Themen, die ich über die ich schreibe und über die ich nicht schreibe, sehr inkonsequent ist und dass ich das mal irgendwie ändern muss und irgendwie da eine gewisse Systematik entwickeln muss. aber das ist halt noch nicht geschehen. Das wird irgendwann demnächst noch passieren.
Genau, aber du musst deine Fast-Radio-Bursts-Berichterstattung eindeutig hochfahren.
Ja, definitiv. Nee, aber wie gesagt, das war unter anderem, das war einer dieser Fälle, wo ich mir gedacht habe, naja, ich müsste mal irgendwie ein etwas konsequenteres Modell da entwickeln, dass das nicht so von meinem Bauchgefühl abhängt.
Ja, aber bisher hat dein Bauchgefühl doch sehr interessante Artikel hervorgebracht.
Ja, ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann mein Bauchgefühl etwas besser kalibrieren.
Ja, das stimmt. Das kann man immer tun. Gut, jetzt kommen wir ein bisschen was wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, nämlich kommen wir zur deutschen Raumfahrt. Da gab es einen kleinen Geldregen.
Ja, einen sehr kleinen Geldregen. Und zwar von der ESA, von dem Boost-Programm. Und das Boost-Programm ist ein Programm von der ESA zur Förderung von kleinen, so von Micro-Launchers, also von kleinen Raketen, wo man sich dann relativ, also es gibt da so einen dauerhaften Aufruf, sich da zu bewerben. Also da gibt es nicht so eine feste Deadline, bis dahin bitte irgendwie das Gesuch einreichen, sondern es ist halt einfach dauerhaft. Und alle drei Firmen, die in Deutschland gerade Raketen bauen wollen, haben da entsprechend sich beworben und alle drei haben jetzt auch Geld gekriegt und zwar jeweils 500.000. In Anbetracht dessen, dass man davon ausgehen kann, dass die Entwicklung von so einer Rakete ungefähr 100 Millionen kostet, ist das begrenzt viel. Und das gibt es dann so für kleine Dinge wie wir wollen gerne ein Kontrollsystem bauen für die ESA Aerospace möchte das Kontrollsystem entwickeln und das Geld dafür benutzen. High Impulse, die High Impulse, was wollten die machen? Ich glaube, die wollten das die RCS, die Rollkontrollbooster,
also
die Lagekontrollbooster, genau, die Reaktionsdüsen, die wollten sie dafür entwickeln. Und ich weiß nicht mehr, was ESA Aerospace machen wollte. Jedenfalls, jeder hat da so irgendwie so ein kleines System genommen und gesagt, ja, hier, dafür wollen wir gerade gerne Geld haben. Und es ist halt einfach nur nicht viel Geld. Also es ist...
Davon wollen wir unsere Küche noch tapezieren lassen.
So ungefähr, ja. Okay, also für Küche neu tapezieren, dann ist das schon eine sehr luxuriöse Tapete. Aber ja... So ungefähr. Ja, immer ein bisschen schade. Es ist wirklich so sehr klein und man hat so ein bisschen immer das Gefühl wie, oh Gott, wir dürfen bloß nicht der Vega-Rakete Konkurrenz machen oder so.
Wasch mich, aber mach mich
so
nicht
irgendwie
nach.
So, weil ich meine, es ist verdammt nochmal nicht viel Geld. Ihr habt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 4 Milliarden mal eben für die Ariane 6 rausgehauen. Und ich meine, 0,1 Milliarde, das würde doch nirgendwo auffallen. Hallo. Das sind irgendwie so Kleckerbeträge, die man einfach mal geben könnte. Und dann ist es so wenig. Naja.
Vielleicht ist das dann fast schon Wettbewerbsverzerrung.
Ja, aber das ist halt das Problem bei der ESA, dass man irgendwie nicht aus dem Knick kommt und immer bloß viel Geld hat für das, was man schon immer gemacht hat und damit nicht wirklich vorwärts kommt.
Gut, wir steuern mal...
Apropos vorwärts kommen und kleine Raketen.
Ja, wir steuern mal zu den anderen kleinen Raketen, die doch wesentlich vielversprechender aussehen, jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt, nämlich Rocket Lab. Die haben angekündigt, dass sie beim nächsten Start versuchen werden, die erste Stufe zu recovern, was sie ja schon mal demonstriert haben, testweise. Und jetzt haben wir gesagt, Überraschung, jetzt geht's auch ans Eingemachte und wir machen das jetzt das erste Mal mit einem echten Raketenstart.
Ja, und zwar, also die Überraschung ist nicht, dass sie das machen wollen, nee, sondern die Überraschung ist, dass man das jetzt schon machen will. Weil es, ich glaube, es war vorgesehen für den nächsten oder übernächsten Flug. Also ein oder zwei Flüge später erst. Und man hat jetzt gesagt, nö, wir sind soweit, jetzt machen wir das mal. Der Plan ist natürlich, dass man die Rakete, also demonstriert hat man bis jetzt zwei Dinge. Ding Nummer eins ist, dass man die erste Raketenstufe in einem Stück ins Meer hat stürzen lassen, also so halbwegs kontrolliert auch, so dass man dann damit zwischendurch irgendwas machen könnte, damit es nicht unkontrolliert ins Meer reinstürzt, aber das hatte man, da hat man halt dafür noch nichts an Bord gehabt. Und man hat demonstriert, dass man einen Massensimulator, der so der Form und Gewicht der Raketenstufe entspricht, am Fallschirm fliegen lassen kann, von einem Helikopter abgeschmissen hat und mit einem anderen Helikopter aufgefangen hat. Das ist der langfristige Plan, was man dann auch machen möchte, wie man die Rakete aus der Luft pflücken möchte und sanft einsammeln möchte. Aber das ist hier noch nicht vorgesehen. Man hat erstmal einen Fallschirm installiert in die Raketenstufe und möchte sehen, dass der ordentlich aufgeht, dass das Ding am Fallschirm ins Meer gleitet und dann möchte man die Raketenstufe aus dem Meer rausfischen und schauen, was übrig ist, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, wo zu viel weggeschmolzen ist, was auch immer und dann mal schauen, was man noch dran verbessern kann. Das ist der Plan und das will man jetzt irgendwann im Laufe der Woche machen. Ich weiß gar nicht wann. Ist natürlich auch alles wetterabhängig, wann.
15. 16. November.
15. 16. Also ist das, das ist dann auch schon wieder, das ist nachdem SpaceX fliegen möchte.
Ja, einen Tag später. Das,
genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das sollten wir noch ansprechen. Was noch eine nette kleine Nachricht war, es gibt eine kleine Firma mit 8 Angestellten in den USA, die ein neues Triebwerk entwickelt haben, das E2-Triebwerk. Das E1-Triebwerk war so Subscale Demonstrator, also irgendwie so ein kleinere Ausgabe davon. Wobei es durchaus okay ist, wenn man denkt, dass das vollständige Triebwerk die Mini-Ausgabe von einem größeren sein sollte, weil das wird einen Schub haben von ungefähr 10 Tonnen Sauerstoff und Kerosin, aber im Hauptstromverfahren, also soll heißen, ohne einen Auspuff aus dem Gasgenerator. Das heißt, der komplette Treibstoff wird verbrannt. Auch der Treibstoff, der dafür verwendet wird, dass man einfach nur Gas erzeugt, um die Turbinen anzutreiben, die dann die Turbopumpen antreiben, mit denen dann der ganze Treibstoff gefördert wird. Ihr kennt das, ne? Ein R180-Triebwerk macht sowas ja auch. Das ist praktisch die Mini-Ausgabe davon. Und der wie heißt er? Ich komme jetzt bloß DJ irgendwas. Er ist auch ein DJ. Scott Manley, mein Gott. Scott Manley meinte, das ist doch bestimmt das kleinste Triebwerk, das jemals mit diesem Verfahren gebaut wurde. Und ich bin sofort drauf gekommen, da gab es noch ein kleineres, nämlich das S1 5400 Triebwerk, ein sowjetisches Triebwerk, was das allererste davon überhaupt war. Das war der allererste Demonstrator von diesem Prinzip und das wurde in Russland gebaut und hatte einen Schub von 6,6 Tonnen oder 6,3 Tonnen.
Kannst du mit noch mal anderen erklären, Worten, was so viel das Schub, jetzt für ein Prinzip wie, genau ist?
Das ist dieses Hauptstromprinzip. Also, dass man halt das Abgas von der
Was die Raptor
von dem Gasgenerator verbrennt. Genau, das. Ja, wobei die Raptor Engines, die machen das halt auf beiden Seiten. Also das ist nochmal etwas involvierter. Darauf werden wir in den nächsten Folgen nochmal zu sprechen kommen, schätze ich.
Ja. Hast du gesagt, wie die Firma heißt? Ja, sehr kreativen Namen.
Launcher, ne? Ja. Genau, ja. Die heißt einfach nur Launcher.
Also, falls man es vorher verpasst hat, die Firma heißt einfach nur Launcher, aber irgendwie komisch geschrieben.
Kann sein. Frag mich nicht.
Auf jeden Fall spannende Firma.
ja, noch kleineres Triebwerk, das nach dem gleichen Prinzip funktionieren soll, will die Rocket Factory Augsburg bauen. Dann halt mit einem Schub von, ich glaube, einer Tonne ungefähr. Mhm. 1,1 Tonnen.
Also auch so ein kleines Hauptstromtriebwerk.
Ja, und was ich erstmal auch überhaupt nicht glauben wollte, dass das wirklich durchziehen wollen. Aber anscheinend schon. Also das wird durchaus spannend.
Sehr spannend. Kommen wir zurück zu den USA. Da hat ja eine Wahl stattgefunden. Wir reden gleich über die große Wahl. Jetzt kommen wir zur kleinen Wahl sozusagen. Nämlich, es wurden auch ein paar Senatssitze neu vergeben. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist John McCain 2018 verstorben. Und damit ist jetzt auch sein Senatssitz neu ausgeschrieben worden. Und es hat sich ein Astronaut um diesen Sitz beworben und ihn auch gewonnen, nämlich Mark Kelly, den man vielleicht von verschiedenen astronautischen Missionen kennen könnte. Und er hat auch einen Zwillingsbruder, Scott Kelly, der mal ein Jahr auf der ISS verbracht hat, und er war da auch Teil dieses Projekts insofern, dass sie eine Zwillingsstudie gemacht haben, wo Mark Kelly sozusagen der Erdteil war und Scott Kelly der Weltraumteil, wo sie mal verglichen haben, wie sich die Körper nach einem Jahr verändert haben. Mark Kelly ist auch verheiratet mit einer Politikerin, nämlich Gabby Giffords, die mal in den Medien war, weil sie, glaube ich, mal angeschossen wurde, also auf die wurde ein Anschlag verübt, und ja, die ist aber auch, glaube ich, Politikerin, ich glaube aber eher auf bundesstaatlicher Ebene. Und ja, Mark Kelly wurde jetzt sehr knapp in den US-Senat gewählt und ist damit der vierte Astronaut, der ein Senator wird nach seiner Astronautenkarriere.
Dazu sollte man ganz kurz noch sagen, der Senat in den USA wird besetzt jeweils von zwei Senatoren, die in jedem Staat gewählt werden. So heißen, egal was für einen kleinen oder großen Staat du hast, es gibt genau zwei Senatoren, die ihn im Senat vertreten. Und in dem Fall ging es halt um einen der beiden Sitze von Arizona. Das Ganze ist immer ein bisschen unfair, weil es gibt einzelne Staaten, die irgendwie nicht mal eine Million Einwohner haben und dann trotzdem zwei Leute in den Senat reinschicken. Und dann gibt es sowas wie Kalifornien, die mit 40 Millionen Einwohnern so groß sind wie Polen und dann auch trotzdem plus zwei haben. Oder sagen wir Spanien, wie auch immer.
Genau, zum Ausgleich gibt's zwei Senatoren haben. Genau, zum Ausgleich gibt es dann auch das Repräsentantenhaus, was, wie der Name schon sagt, repräsentiert. Und dort gibt es dann proportional nach Wahlkreisen Kongresssitze.
Ja, ich wollte es bloß mal kurz angesprochen haben, weil das hat bei mir auch eine ganze Weile gebraucht, bis das irgendwie so eingedrungen ist. Ja. Deswegen gibt es dann auch so komische Unterschiede, dass der Senat gerne mal von völlig anderen Leuten besetzt wird als der Kongress. Das ist halt zurzeit auch so der Fall.
Ja, dann hast du, glaube ich, noch eine letzte News für diese Sendung.
Ja, Arecibo, das zweitgrößte Radioteleskop der Welt, löst sich langsam auf. Es ist ein zweites Kabel gebrochen, und diesmal war es nicht so ein Stabilisierungskabel von der von diesem Empfängerteil oben, sondern es war eins dieser Haupthaltekabel davon, war befestigt am gleichen an dem gleichen Turm, wo auch schon das andere Kabel dran befestigt war. Und das war schlichtweg überlastet und ist geplatzt, wie man bei uns so schön sagt. Und ich wurde auf Golem im Leserkommentarforum mehrfach darauf hingewiesen, ein Kabel platzt aber nicht, das heißt gerissen. Na gut. ja, nee, also Nee, also bei uns ist das irgendwie normal, dass so ein Kabel, wenn das irgendwie laut auseinanderknallt, dann ist das geplatzt und nicht gerissen.
Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie drüber Gedanken gemacht, aber es klingt jetzt auch nicht so falsch, dass ein Kabel platzt.
Ja, ne? Ja, also ist halt so Stahldraht-Kabel-Dingens, wie auch immer, und das ist halt wirklich gerissen, weil es überlastet war. Während das erste Kabel ist einfach aus der Verankerung rausgerutscht. Also da ist wohl an der Verankerung irgendwas kaputt gewesen.
Tja. Verstehe.
Gute Nachricht ist, Experten sind gleich da gewesen, um Notreparaturen einzuleiten. Schlechte Nachricht ist, diese Experten sollten sich eigentlich darum kümmern, die allerersten Notreparaturen nach dem ersten Schaden endlich mal durchzuführen, was schon im August passiert ist. Eieieiei.
Aber wird nicht auch vermutet, dass dieses Kabel jetzt geplatzt oder gerissen, je nachdem, wie man es haben will, ist, weil das andere Kabel schon aus der Verankerung gerutscht ist? Also
ja,
weil zusätzliche Last jetzt da war?
Ja, weil eigentlich sollte es halt stabilisieren, das Ganze, ne? Und wenn es jetzt ein bisschen windschief da hängt, dann kann sich durchaus dann auf ein Kabel mehr Druck, also mehr belastet worden sein, als vorgesehen ist oder als sonst. Und man hat jetzt versucht, die Spannung auf den Kabeln ein bisschen zu entlasten und ein bisschen besser zu verteilen und hofft, dass es halt einfach hält und will sich jetzt beeilen, dass man das so weit wie es geht noch mehr entlastet und ja, schneller neue Kabel rankommt, als gedacht war. Man hat schon neue Kabel bestellt, 2 Stück. Und man versucht das jetzt, wie es so schön heißt, expedite the delivery, also so heißen das Ganze, irgendwie etwas schneller zu machen.
Ah, okay. Also ist schon jetzt sehr schade, dass dieses Teleskop so langsam in seine Bestandteile zerfällt.
Ja, es soll auch mehr Schäden gegeben haben. Ich habe keine Fotos davon gesehen, was jetzt noch zusätzlich am Boden kaputt gegangen ist, weil natürlich das Kabel fällt runter und entsprechend geht dann auch von der Schüssel noch mehr kaputt. Und schon beim ersten Mal hat es ja einen 30 Meter langen und 10 Meter breiten Schlitz drin gegeben. No? Mhm. Also das ist wirklich so huiuiuiuiui. Und es ist ja der 3. Schaden, weil ursprünglich bei dem letzten Hurricane, beim letzten großen Hurricane gab es ja schon mal einen Schaden.
Wie hieß der nochmal? Maria, ja. Glaube ich?
Oh, ich glaube. Jedenfalls auch wieder einer dieser großen Dinge, die der Trump-Administration schon längst hätten auf die Füße fallen sollen. Aber naja, das ist ja...
Das ist ein
was
Thema, was gleich kommt, was denen als auf die Füße fällt.
Ich glaube, dieser Teaser, den haben wir heute schon etwas überbeansprucht.
Genau, jetzt kommen wir aber erstmal, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Nämlich, Frank, du hast ein etwas größeres Thema über nukleare Technologie im Weltraum vorbereitet und was es da jetzt alles Neues gibt.
Ja, Antwort ist weniger Neues, als ich dachte. Im Prinzip bin ich drauf gekommen, weil ich habe natürlich wieder vom Internationalen Astronautischen Kongress mich einem der, wie heißen die Dinger doch gleich, der Symposien zugewendet. Das Symposium D1 Space Systems und ich fand das meiste, das dort diskutiert wurde, relativ langweilig und habe dann einfach gesucht, was davon ist wenigstens ein Klassiker und das war also Lessons from the History of Space Nuclear Development Projects. Und ja, da ging es halt im Wesentlichen um die Entwicklung von Radioisotopenbatterien und Kernreaktoren zur Stromversorgung von Satelliten und Raumschiffen und natürlich um die Entwicklung von nuklearen Raketentriebwerken, sprich so NERVA. NERVA, Timberwind und es gibt jetzt auch schon wieder neue, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Man möchte ja im Wesentlichen sagen alle immer, ja, damit man schneller zum Mars fliegen kann, brauchen wir sowas. Ja, und ich fand es durchaus schön, den Abschluss davon und ich fange hier mal einfach ganz hinten an mit den 5 Erkenntnissen, die man aus der Geschichte hätte ziehen sollen und das erste ist, dass man es erlauben sollte, dass sich Technologie über die Zeit entwickelt und die Leistung langsam verbessert wird, anstatt gleich von Anfang an irgendwie die maximale Leistung zu erwarten. Mit anderen Worten, das, was SpaceX sowieso schon die ganze Zeit gemacht hat, ne? Also erstmal das umsetzen, was möglich ist und sich dann und es dann langsam zu verbessern. Während wenn man sich die Anforderungen, die aktuell an sowas gestellt wird, anschaut, weil es gibt durchaus aktuell Programme, wo man sagt, liebe Unternehmen, bitte bewerbt euch für die Entwicklung von solchen Triebwerken und ihr kriegt dann auch mal $5 Millionen dafür. Also ich irgendwie bei den in den ganzen Ankündigungen, die ich gelesen habe in letzter Zeit, klang das wie wir haben richtig viel Geld, wir wollen da richtig Geld investieren und bewerbt euch mal und ihr werdet hier vollgestopft. Na, so viel ist es nicht. Man sollte halt wirklich erstmal mit dem anfangen, was umsetzbar ist. Und das ist dann auch die zweite Lektion. Man sollte sich fokussieren auf Simplicity, also möglichst einfache Entwicklung, also möglichst einfache Systeme, möglichst wenig komplex, damit man dadurch hat man vielleicht nicht die maximale Leistung davon, nicht das, was man sich erhofft, aber man hat wenigstens weniger Entwicklungskosten, man hat weniger Entwicklungsrisiken, wenn man ein einfaches System erstmal nimmt und man hat auch weniger Risiken, was den Zeitplan angeht, weil das kennen wir ja in der Raumfahrt allgemein. Meistens ist es so, dass man dass man irgendwie eine Leistungsvorstellung hat und sagt so, das müsst ihr jetzt aber unbedingt einhalten und dann sagt man, ja, wir kommen nicht ganz ran, aber wahrscheinlich können wir hier noch ein bisschen was drehen, aber wir brauchen noch mal ein Jahr und wir brauchen auch noch mal 100 Millionen, können wir das nicht kriegen? Und dann heißt es ja, weil ansonsten haltet ihr ja gar nicht ein, was ihr versprochen habt, ob das jetzt was bringt oder nicht. Und das sollte man halt sein lassen und stattdessen einfach mal sagen, okay, entwickelt einfach mal, was gerade möglich ist. Und man sollte die nationale Infrastruktur, also man sollte erstmal nationale Infrastrukturen so aufbauen, dass man sowas erstmal überhaupt bauen und testen und auch starten kann. Was ganz wichtig ist, weil starten sollte man es auch mal und das Zeug sollte auch mal fliegen und es sollte nicht das zentrale Teil der Mission sein, die man gerade starten möchte, weil wenn es so das zentrale Ding ist, mit dem die Mission steht oder fällt, dann hat man sofort wieder diese Ansprüche darauf, dass man irgendwie sehr wenig Risiko haben muss. Also man muss sich dann auch sofort 99,9% sicher sein, damit das System, von dem man gerade noch gefordert hat, dass es die maximal physikalisch mögliche Leistung irgendwie abliefert, auch wirklich funktioniert. Wenn man stattdessen halt eine Mission hat, bei der das Ganze nicht unbedingt missionskritisch ist, dann kann man so einen Reaktor auch einfach mal hochbringen und sagen, ja, okay, wir packen auch noch ein paar Solarpaneele dran, damit das Ding erstmal auf jeden Fall Strom hat, aber wenn wir ein bisschen mehr Strom haben, dann haben wir auch noch einen Kernreaktor drauf, der noch ein bisschen mehr Strom produziert und ist halt nicht missionskritisch, aber wäre mal ganz gut, ein bisschen mehr Strom zu haben und dann können wir das dann dafür benutzen. Wäre manchmal ganz nett, weil wenn man dann so eine Mission geflogen hat, bei der dann dieses Teil nicht unbedingt so missionskritisch ist, aber man hat es dann halt schon mal geflogen und es war dann auch nicht so teuer, weil es dann nicht die ultimative Sicherheit haben muss, dass es auch wirklich alles hundertprozentig klappt, dann kann man dieses System, das man einmal entwickelt hat, dann auch nehmen, ein Stückweise verbessern, bis es dann irgendwann diese Missionsanforderungen erfüllen kann, die man von Anfang an gerne gehabt hätte. Und das kann man dann auch untermauern mit praktisch gemachter Erfahrung und gibt in der ganzen Zeit nicht ganz so viel Geld aus. Du wolltest irgendwas sagen.
Nee, ich stimme dir nur zu. Ich praktiziere hier das aktive Zuhören.
Aha, du praktizierst das aktive Zuhören. Sehr schön. Ja.
Nee, ich kann ja nicht viel dazu sagen, außer zu sagen, spannend. Und ich finde das alles sehr sinnvoll, was da vorgeschlagen wird. Das ist jetzt alles aus diesem einen Symposium, was du da dir angeschaut hast?
Das ist aus dem Symposium letzten Endes die Schlüsse, die man da rausgefunden hat, weil es gab eine Reihe von Programmen, die es davor schon gab, unter anderem Snap. Snap, das waren die ersten Radionuklidbatterien und die waren auch absolut erfolgreich. Hat man dann halt so benutzt für die ersten so eine Art GPS-System, das nannte sich Transit. Eins davon ist auch abgestürzt. Das Zeug lieferte damals auch ziemlich wenig Strom, also so 2 Watt, 20 Watt, so 25 Watt, also nicht allzu viel.
Mhm.
Aber es hat halt gereicht, um einfach ein Radiosignal zu senden, mit dessen Hilfe man navigieren konnte. Weil bis in die 60er Jahre musste man halt, wenn man navigieren wollte zur See oder mit einem Flugzeug, gucken, dass man irgendwo ein Funkfeuer sieht. Und so ein Funkfeuer, das konnte halt nur kommen von irgendwo einer Insel, einem Leuchtturm oder irgend sowas, halt so von der Erde. Und war halt immer ein Problem. Und wenn so ein Funkfeuer dann stattdessen aus dem Orbit kommt, dann kann man halt damit triangulieren und wissen, wo man ist, und ist schon mal sehr viel besser dabei. Deswegen war das so eins der ersten Dinge, die man gemacht hat. Also Transit 4A und 4B sind 1961 gestartet. Also das war wirklich eins der allerersten Dinge, die man getan hat. Irgendwas hochbringen, das irgendein Funksignal macht, und wenn es nur piep, piep, piep ist, Hauptsache man kann es irgendwie triangulieren und weiß, wo es herkommt. Und ja, wenn man halt weiß, was für ein Orbit ist, zu welcher Zeit sich der Satellit wo befindet, dann funktioniert das ja schon.
Mhm.
Und dafür waren halt die ersten Radioisotopenbatterien da, einfach weil damals die Solartechnik noch nicht ganz so ausgefeilt war, dass man sich drauf verlassen wollte, dauerhaft. Und hat halt gesagt, naja, irgendwie hier neuester heißer Scheiß ist doch hier dieses ganze Radioaktivitätszeug, und das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren und bleibt halt die ganze Zeit heiß, und das, ja, dann nehmen wir das doch, ne? So, im Rahmen von SNAP gab es dann noch ein zweites System, und das war mit einem Kernreaktor. Und davon ist, das hat natürlich auch die Sowjetunion hat sowas ja auch gemacht und durchaus erfolgreich und mit relativ vielen Kernreaktoren. Aber aus den USA wurde da nur einmal einer gestartet, und der ist nach 43 Tagen ausgefallen. Wurde nie wieder gestartet. Gab keinen Grund. Also es gab keinen Grund, sowas zu bauen. es gab keine Missionen dafür. Es gab keine Missionen, die nennen das Mission Pull. Also heißt, es gab keine Mission, die gesagt hat, ey, hier, wir brauchen dringend einen Kernreaktor. Das war damals übrigens eine ziemlich interessante Mission, weil da waren die ersten Ionentriebwerke mit drauf. Cäsium-betriebenes und noch ein anderes. Ich weiß es nicht mehr, was das andere war. 60er Jahre sind schon die ersten Ionentriebwerke geflogen. Das war damals relativ interessant immer. Das war deswegen, bleibt mir diese Mission auch immer ein bisschen im Gedächtnis. Im Gegensatz zum Namen dieser Mission, die ich vergessen habe. Das tut mir leid. das war SNAP 10A. Also Notfalls mal googeln, wie die Mission genau hieß. Vielleicht im Zweifelsfall hieß die einfach bloß SNAP 10A. Ich weiß es gerade nicht. Und dann gab es halt noch andere Systeme. NERVA ist ziemlich bekannt. Das war halt die Entwicklung von einem radioaktiven von nuklearen Raketenantrieb. NERVA war dabei der zweite Teil des ganzen Programms. Das erste war Kiwi. Und man hat dort halt Kernreaktoren gebaut, die mit flüssigem Wasserstoff gekühlt wurden. Und der flüssige Wasserstoff war dann die längste Zeit flüssig, wurde stark aufgeheizt und hinten rausgehauen. Wurde auch soweit erfolgreich entwickelt, dass man praktisch durch war mit der Entwicklung. Also man hätte es jetzt bloß noch die Systeme waren soweit alle bekannt. Es fehlte bloß noch so die ganz konkrete Entwicklung, dass man das Ganze auch in Form von einer Raketenstufe dann baut. Also das hat noch gefehlt. Aber ansonsten hat man halt ein komplettes Raketentriebwerk da schon fertig gehabt. Und das auch getestet. Teilweise auch mit verstreuten Resten von irgendwelchen Brennelementen, die dann in die Gegend gehauen wurden, weil sie sich langsam aber sicher aufgelöst haben. Das wurde dann im Laufe der Zeit immer besser. Man ist dann am Ende von diesem ganzen Ding ist man drauf gekommen, naja, vielleicht sollte man solche Tests nicht so durchführen, dass man das Abgas direkt in die Umwelt raushaut. Das ist vielleicht doch nicht so gut. Vielleicht sollte man da doch noch irgendwie einen Filter dahinter packen, dass man nicht die radioaktiven Reste, wenn irgendwas kaputt geht, in der Gegend verstreut. Naja. Jedenfalls war der gleiche Grund, warum man das nicht durchgezogen hat, Lack of Mission Pull. Also es gab einfach keine Mission, das war ja damals vorgesehen für den Flug zum Mars und war halt so Teil von Nuclear Shuttle und so. Wir erinnern uns an die Shuttle-Spezialausgabe, das war im Rahmen davon und als dann die ganzen weiteren Shuttle-Missionen halt unter anderem Nuclear Shuttle und die ganzen Mars-Projekte gestrichen wurden, wurde das halt auch mitgestrichen.
Mhm, okay.
Dann gab es das, dann gab es noch so ein Programm, das nannte sich SP-100. Da ging es darum, einen Kernreaktor zu bauen, der mal eben 100 Kilowatt liefern sollte. Und ja, die Entwicklung von dem Reaktor wurde zu teuer. Es war nicht nur zu teuer, sondern es gab auch zu wenig Interesse. Es hat niemand eine Mission gebaut, die 100 Kilowatt brauchte. Was natürlich auch ein bisschen blöd ist, weil wenn du dann nicht hundertprozentig weißt, dass dieser Kernreaktor dann auch wirklich entwickelt ist, willst du auch gar nicht erst den Rest der Mission entwickeln. Ne? Also du hast so dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Also was soll ich mich jetzt hinstellen und eine Mission entwickeln, die unbedingt 100 Kilowatt braucht, wenn ich nicht weiß, ob ich diese 100 Kilowatt dann auch wirklich kriege? Ne, und das ist ja höchstwahrscheinlich eine ziemlich anspruchsvolle und große Mission.
Ja.
Auch mal eben, ne? Also, von daher ist in dem Moment, wo die Kosten etwas höher wurden, als es gedacht war, ging das dann den Weg alles Irdischen. Es gab dann auch noch andere so Nachfolger von Nerva, dass man so einen Antrieb nochmal bauen wollte, was man jetzt schon wieder sieht und jedes Mal Lack of Mission Pull und wird als zu teuer wahrgenommen und das prognostiziere ich, wird jetzt auch wieder passieren. Auch wenn man mal mit 5 Millionen Dollar irgendwie winkt, um sowas neu zu entwickeln.
Weil niemand dafür eine Mission entwickeln will, weil es nicht sicher ist, ob es je gebaut wird. Das ist so ein bisschen dann so ein Henne-Ei-Problem.
Erstens das und zweitens die Vorteile sind nicht so groß. Du hast zwar einen spezifischen Impuls von 900 Sekunden, also 9 Kilometer pro Sekunde Austrittsgeschwindigkeit von den Abgasen, aber du hast halt auch so Probleme von wegen, du hast sehr wenig Schub. Trotz allem, also es ist zwar unglaublich viel Schub für so einen hohen, also für den spezifischen Impuls hast du einen sehr hohen Schub, aber der Schub ist halt trotzdem sowas wie ein sehr kleines Raketentriebwerk. Auch wenn du irgendwie eine Leistung von 500 Megawatt oder auch ein paar Gigawatt hast, man darf nicht vergessen, so eine Verbrennung in einem Raketentriebwerk hat halt durchaus mehrere Gigawatt Leistungen. Also richtig, richtig viel Leistung, was da an thermischer Energie rausgehauen wird, was ein Kernreaktor so nicht leisten wird. Also man hat dann halt relativ wenig Schub, irgendwie ein paar Tonnen höchstens. Wenn man wenig Schub hat, hat man dann halt auch so Probleme, wie dass man den Obert-Effekt nicht ausnutzen kann. Also wenn man oder nicht so gut ausnutzen kann, was eine der großen Dinge ist, die Elon Musk immer wieder sagt, unsere Raketen sind halt schon effizienter, als es auf dem Papier aussieht, weil wir haben halt kein kleines Triebwerk in der zweiten Stufe drin, wie bei den Centaur-Oberstufen, die dann halt auch bloß so um die 10 Tonnen Schub oder so leisten, sondern wir haben halt 100 Tonnen Schub und wir können dann richtig schön, richtig schnell beschleunigen und wir kommen relativ schnell aus dem, also wir können im Inneren des Gravitationsfelds der Erde noch beschleunigen und das bringt uns einen großen Vorteil, wenn wir oben rauskommen durch den Obert-Effekt. Obert-Effekt kann man sich so vorstellen, stell dir vor, du bist im Tal und fährst eine Straße hoch mit einem Auto, ne? Und du machst folgendes Spiel, du beschleunigst unten im Tal auf irgendwie Geschwindigkeit XY und dann trittst du die Kupplung, sodass du möglichst keine Reibung hast und willst bis oben hinkommen. So zur Spitze davon. Also wenn du dann oben wie aus dem Tal raus bist. Ne? Und oben willst du dann eine bestimmte Geschwindigkeit noch haben. Und der Witz ist jetzt, wenn du unten schnell bist, also angenommen, du hast eine Geschwindigkeit, die gerade so reicht, um nach oben zu kommen, dann bist du oben bei einer Geschwindigkeit von 0. Mhm. Aber du weißt ja, wie das ist. Wenn du nur ein kleines bisschen schneller gewesen wärst, dann hättest du oben trotzdem noch eine Geschwindigkeit gehabt. Und wenn du unten, sagen wir mal, 10 km/h schneller warst, wirst du oben, wenn du auf dem Berg bist, deutlich mehr als 10 km/h noch haben. Was einfach daran liegt, dass du unten mit der Geschwindigkeit, die du hast, eine bestimmte kinetische Energie hast. Und die kinetische Energie hängt vom Quadrat der Geschwindigkeit ab. Und wenn du oben auf dem, und wenn du dann den Berg hochfährst, dann verlierst du zwar Energie, aber das ist halt, du verlierst halt Energie. Du verlierst Geschwindigkeit deswegen, weil du Energie verlierst. Und dann bleibt halt oben eine Geschwindigkeit übrig, die der übrigen Energie entspricht. Und das ist dann halt, was weiß ich, wenn du unten mit 90 gefahren bist, anstatt mit 80, hast dann oben nicht 10 km/h noch übrig, sondern auf jeden Fall noch ein ganzes Stück mehr. Also 9 Quadrat ist sowas wie 81, 8 Quadrat ist 64. Da ist ein Unterschied von 17. Was weiß ich, sagen wir mal 17 km/h anstatt von 10 km/h oder so. Also hast auf jeden Fall ein bisschen mehr Geschwindigkeit oben, als du so direkt erwarten würdest. Und sowas Ähnliches gibt es halt auch in der Raumfahrt und das ist dann der Oberteffekt. Und den kannst du halt wirklich nur ausnutzen, wenn du möglichst weit unten schnell beschleunigen kannst. Dann bleibt oben mehr Geschwindigkeit übrig. Was einfach nur deswegen ein Vorteil ist, also das funktioniert so gut bloß in der Raumfahrt, weil die Raketentriebwerke funktionieren ja nicht mit Energie, sondern mit Impuls. So heißen, du hast halt immer bloß so Delta V, ne? So, du kriegst halt deine Geschwindigkeit direkt und nicht über irgendeinen Umweg von der Energie, sondern also wirklich so direkt Geschwindigkeit. Und wenn du die Wahl hast, wirst du deine Geschwindigkeit dann immer an einer Stelle aufbauen, wo du möglichst viel Energie daraus kriegst. Und das ist meistens, wenn du unten in der Gravitationssenke bist, anstatt von oben. Weil im Erdorbit bist du halt schon 7,8 Kilometer pro Sekunde schnell. Und wenn du da was weiß ich, also sagen wir mal 8 Kilometer pro Sekunde schnell, um es leichter zu machen. Und wenn du da noch irgendwie deine 4 Kilometer pro Sekunde draufhaust, dann bist du halt bei 12. Und klar, du kommst dann raus und bist dann relativ langsam, wirst dann immer langsamer, weil du bräuchtest ja 11,2 Kilometer pro Sekunde, um so auf 0 zu kommen. Also heißen, einfach weil du von der Erde immer weiter angezogen wirst, wirst du langsam, aber sicher immer weiter abgebremst nach oben raus. Aber irgendwann dann halt nicht mehr, weil die Gravitation ist halt begrenzt und du kommst immer weiter raus aus dem Gravitationsfeld und dann bleibt halt noch was übrig. Und umso mehr Schub du hast, umso mehr kannst du das ausnutzen, indem du einfach möglichst weit unten schon damit anfängst. Wenn du wenig Schub hast, dann bist du halt irgendwann an der Stelle, dass du sagst, naja, okay, ich bin jetzt endlich aus diesem Gravitationsfeld raus, aber ich habe keine Geschwindigkeit und muss dann da oben selber nochmal anfangen, die Geschwindigkeit aufzubauen. Ne?
Also
dann kannst du halt diesen Effekt nicht ausnutzen.
Ich breche das mal kurz runter. Wenn man im Perigeum, also am tiefsten Punkt des Orbits, schnell Gas gibt.
Oder einfach nur in einem sehr tiefen Orbit schnell Gas gibt. Das reicht auch schon.
Dann, wenn man dann quasi aus dem Orbit ausbricht, hat man dann auch noch einen gewissen Schwung und dümpelt nicht genau, mit irgendwie 3 km/h durch die Gegend.
Ja, genau. Und dann musst du halt dann selber noch für den Rest der Beschleunigung sorgen.
Genau,
und
es ist sehr energieeffizient, ganz früh Gas zu geben, weil du dann mit weniger Energie weiter oder, sag ich mal, schneller vorankommst.
Genau. Das ist einer der beiden Gründe, weshalb SpaceX auch gesagt hat, naja, hey, wir nehmen hier Methantriebwerke und richtig viel Schub. Dann stehen wir besser da als mit Wasserstoff. Weil Wasserstoff, erstens kriegst nicht ganz so leicht so viel Schub. Und zweitens, die Tanks sind alle ziemlich groß und ziemlich schwer. Und das ist auch so ein Nachteil von diesen Nukleartriebwerken. Die werden halt alle mit Wasserstoff betrieben. Und zwar nur mit Wasserstoff. Also so ein Wasserstofftriebwerk, ne, wir kennen es ja alle so von Ariane 5 und so weiter, die haben ja riesengroße Wasserstofftanks. Mhm. Aber der größte Teil der Masse steckt da immer noch in den Sauerstofftanks drin, die ganz klein sind. Bei dem Nukleartriebwerk hast du nicht noch mal so einen kleinen Tanks drin, wo richtig viel Masse sich versteckt. Nee, du hast dann wirklich bloß diesen großen Wasserstofftank und der ist dann auch noch mal ziemlich schwer. Das kommt dann immer noch dazu. Das heißt, du hast richtig guten spezifischen Impuls, aber dafür hast du richtig schlechte Leermasseverhältnisse, ne? Also hast richtig große und schwere Tanks dazu. Und das ist dann nochmal der nächste Nachteil. Also hast große und schwere Tanks, hohe Leermasse und wenig Schub. Und dann hast du halt so, also die Vorteile sind nicht ganz so groß, wie sie erstmal auf dem Papier aussehen. Und dazu kommen dann halt die Probleme bei der Entwicklung. Und so viel Geschwindigkeit brauchen wir im Prinzip auch gar nicht bei uns im Sonnensystem. Ne? Also klar wäre es manchmal ganz nett, irgendwie in 5-6 Wochen zum Mars zu fliegen. Aber da hast du halt dann auch immer gleich das Problem, du musst dann auch noch abbremsen. Weil wenn du so schnell unterwegs bist, dass du in 4-5 Wochen zum Mars fliegst, dann knallst du ziemlich hart auf die Marsatmosphäre drauf. Und das möchtest du dann nicht am eigenen Leib sofort abbremsen, sondern möchtest dann gerne auch mit einem Triebwerk dann vorher schon mal abgebremst haben. Und dann werden die Ansprüche entsprechend noch höher und so weiter und so weiter. Also so richtig sinnvoll ist das nicht. Also da hat schon Elon Musk einen Punkt, dass er da einfach ein chemisches Triebwerk nimmt. Für andere Dinge ist Kernkraft natürlich sehr viel sinnvoller, gerade wenn es darum geht, dass man Strom braucht, um eine Mission zum Saturn zu fliegen oder zum Uranus oder zum Neptun und so weiter. Da geht es ja dann gar nicht mehr ohne. Und das wären dann auch Kernreaktoren manchmal ganz gut, dass man ein bisschen mehr Strom hat, nicht bloß ein paar hundert Watt, damit man auch irgendwie ein leistungsfähiges Ionentriebwerk betreiben kann, dass man Orbitalmanöver durchführen kann, ganz normal halt dann auch mal in Orbit einzuschwenken, nicht so wie New Horizons, einfach bloß einmal dran vorbei oder Voyager-Sonden, da war es ja das Gleiche, ne? Die sind ja einfach bloß vorbeigeflogen. Wenn man in Orbit einschwenken möchte, dann müsste man entweder richtig viel Treibstoff mitnehmen, damit das überhaupt geht, oder man braucht halt ein leistungsfähiges Stromversorgungssystem und ein gutes Ionentriebwerk und dann würde das auch gehen mit deutlich weniger Treibstoff. Das sind halt so die Dinge und dafür würde es sich schon lohnen, Kernreaktoren zu entwickeln, die halt einfach zur Stromentwicklung dienen. Und da hatte ich auch schon vor ein paar Jahren mal einen Artikel dazu geschrieben und das wird wohl jetzt auch fortgesetzt, der Kilopower-Reaktor. Der soll also nicht in der Form, in der er getestet wurde, umgesetzt werden, aber in einer modifizierten Form, indem nicht mehr hoch angereichertes Uran benutzt, sondern weniger stark angereichertes Uran, also nur noch 20% anstatt von 90%. Mhm. Also nicht mehr Atombomben geeignet, was regulatorisch dann deutlich leichter umsetzbar ist.
Sehr gut.
Und damit kann man dann entweder halt irgendwelche Raumsonden betreiben, anstatt von Radioisotopenbatterien. Oder, und darauf läuft es ein bisschen hinaus, dass man einen bodengestützten Reaktor hat, den man dann auf dem Mond oder auf dem Mars benutzen kann, um Strom und Wärme herzustellen, weil auf dem Mond kann es in der Sonne zwar sehr heiß werden, aber in der zweiwöchigen Mondnacht, dann wird es natürlich sehr, sehr kalt und da braucht man dann wieder die Wärme. Und da ist so ein Kernreaktor ziemlich gut, um einfach 2 Wochen lang es warm zu haben in der Bude. Und auf dem Mars ist es ja so, dass man die ganze Zeit sibirische Verhältnisse hat, sibirische bis arktische Verhältnisse. Also im Winter wohlgemerkt. Also ich meine, in Sibirien wurde es ja schon immer im Sommer auch mal ganz, ganz ordentlich warm, aber man hat ja halt immer so Temperaturen, Nachttemperaturen, die tief in die Minusgrade reingehen und man braucht halt ziemlich viel Wärme. Und wenn man Energieversorgung dann komplett mit Strom macht, geht der größte Teil vom Strom sowieso dafür drauf, dass man heizen möchte. Und wenn man einen Kernreaktor hat, kann man da einfach die Abwärme benutzen, um zu heizen. Und man hat auch eine zuverlässige Stromversorgung, was nachts ja auch immer ein Problem ist. Ist man nicht mehr ganz so sehr angewiesen auf Stromspeicher, was auf dem Mond natürlich auch ein Riesenproblem ist, weil man hat halt 2 Wochen lang am Stück keine Sonne und keine richtige Energiequelle.
Ja, jo. Also alles in allem scheint Nukleartechnik eine spannende Sache zu sein, aber also
nicht für alles.
So wie ich das verstanden habe, es ist halt auch wahnsinnig schwer, das zu entwickeln. Sowohl was politischen Sachen angeht, als auch die technische Seite.
Ja, wobei die Sache mit dem Kilopower-Reaktor, das ist halt genau das, was in dem Paper auf dem IAC auch angesprochen wurde. Das ist halt ein sehr einfaches System. Also wirklich so einfach, wie es geht, gebaut worden, dass man noch nicht mal einen richtigen Steuerstab hat. Also so heißen, man hat den Reaktor so gebaut, dass der einfach seine Leistung einfach hält. Egal, was da viel kommt, man braucht den nicht großartig steuern. Wenn der zu heiß wird, dann geht die Leistung von alleine wieder runter. Also heißen, man kann, also es wird einfach in dem Fall Natrium heiß gemacht. Und wenn man auf der anderen Seite einen Stirling-Motor hat oder irgendwas anderes, das die Wärme benutzt und dann kaltes Natrium in den Reaktor zurückbringt, wird der Reaktor ein bisschen abgekühlt. Und weil er abgekühlt wird, zieht er sich zusammen. Und wenn er sich zusammenzieht, dann kommt er ein bisschen mehr in die Richtung der kritischen Masse. Und dann wird die Kettenreaktion angeheizt. Und wenn man halt keine Wärme rauszieht, dann wärmt er sich auf, dehnt sich wieder aus und geht ein bisschen weg von der kritischen Masse. Und dann bricht die Kettenreaktion wieder von alleine zusammen. Und dann braucht man nicht viel machen. Also das ist wirklich so komplett, läuft auch mit Heatpipes. Soll heißen, man braucht dort keine Kühlmittelpumpen. Und ist halt ein sehr simples System. Es ist nicht sonderlich effizient, es ist nicht sonderlich toll, was das angeht, aber es funktioniert halt und es funktioniert ewig. Und das hält sich schon daran und könnte tatsächlich halt irgendwann mal eine Radioisotopenbatterie ersetzen. Und man darf gespannt sein, ob das irgendwann mal durchgezogen wird. Hat dann halt so 1 Kilowatt Stromleistung, was deutlich mehr ist, als die meisten Radioisotopenbatterien leisten, aber es ist halt 1 Kilowatt, soll heißen, es ist jetzt keine übermäßig große Strommenge und was auch immer da an Missionen geplant wird, muss jetzt auch keine riesengroße Mission sein. Größer bauen kann man das immer und das ist auch geplant, dass man das skalieren kann und skalieren geht dann bei Kernreaktoren auch recht einfach nach oben hin. Das ist immer ganz witzig, also in Kernreaktor, wenn man den in der Raumfahrt baut, umso größer die Dinger werden, umso leichter werden sie im Vergleich zur Leistung. Also 100-mal so viel Leistung heißt nicht 100-mal so viel Gewicht. Mhm. Weil ziemlich viel Gewicht auch darauf geht, dass man sowas hat wie ein Gehäuse, dass man gerade bei so einem kleinen Reaktor ist es halt so, dass man erstmal überhaupt genügend Uran da drin haben muss, um überhaupt erstmal auf irgendeine Kettenreaktion zu kommen. Und das Problem hat man bei Mehrleistung dann nicht mehr so sehr. Entsprechend wird es dadurch schon leichter. Und dann hast du so Dinge wie Strahlungsschutz. Und Strahlungsschutz wird halt auch leichter, weil wenn du einen Strahlungsschutz baust für irgendeine Reaktorleistung, also wenn du einen Reaktor hast, der 100 mal oder sagen wir mal 1024 mal so viel Leistung hat, dann hat der auch 1024 mal so viel Strahlung. Aber wenn du zur Abschirmung irgendwie ein Strahlungsschild baust, dann nimmst du irgendein Material, das hat eine bestimmte Dicke. Und es gibt dann eine bestimmte Dicke, bei der die Strahlung halbiert wird dahinter. Und wenn du sagen willst, okay, gut, ich will jetzt aber nicht die halbe Strahlung haben, sondern nur noch ein Viertel davon, dann packst du halt nochmal so eine Schicht oben drauf. Und wenn du sagst, ich will aber ein Achtel haben, dann baust du halt drei Schichten davon auf, ne? Und wenn du jetzt sagst, okay, gut, ich habe jetzt die tausendfache Reaktorleistung, naja gut, dann hast du halt 10 so eine Schichten. Und ne, tausendfache Reaktorleistung, aber nur ein 10-mal so dickes Strahlungsschild, heißt halt, dass die Masse von dem Strahlungsschild bei Weitem nicht so stark steigt wie die Strahlung, die du in dem Reaktor produzierst. Und ja, deswegen, wegen dem und auch einigen anderen Faktoren, ist es dann halt am Ende so, dass ein großer Reaktor sehr viel leichter ist im Vergleich zur Leistung als ein kleiner Reaktor. Aber es macht ja trotzdem Sinn, mit einem kleinen Reaktor anzufangen, weil ein kleiner Reaktor lässt sich viel leichter entwickeln. Mhm. Gerade wenn er dann nicht so furchtbar effizient sein soll. Und das ist halt das, was bis jetzt nie gemacht wurde. Also man hat halt immer gesagt, ja, hey, so ein Kernreaktor, der lohnt sich ja eigentlich nur, wenn man richtig groß baut. Und dann haben die immer gleich angefangen, richtig große Reaktoren entwickeln zu wollen. Und dann wurde es halt immer sofort zu teuer. Zusammen mit den Missionen, die sie dann dafür geplant haben. Natürlich, weil braucht ja alles einen großen Reaktor und alles, was einen großen Reaktor braucht, muss auch eine große Mission sein. Und naja, das hat halt dann nicht funktioniert, weil war von Anfang an zu teuer.
Also ein sehr schöner Überblick über die nukleare Raumfahrt und was da gerade alles passiert beziehungsweise nicht passiert, ist ja auch wieder so ein Thema, was alle Jahre so ein bisschen hochgekocht wird und dann anscheinend wieder in der Versenkung verschwindet.
Ja, ich bin halt gespannt. Mhm. Ich bin gespannt. Okay. Ich denke, die Kernreaktoren als Stromversorgung, das werden wir wohl erleben. Man wird wohl auch Kernreaktoren bauen, sicherlich als Prototypen für mögliche Mondstationen und so. Das hängt dann alles davon ab, ob die NASA genug Geld zur Verfügung stellt, dass man auch zum Mond fliegt. Und,
ja.
Hinfliegen, dafür geben sie gerade ziemlich viel Geld aus, fürs Landen nicht so richtig, ne?
Genau, kommen wir mal zu einem anderen großen Thema in dieser Sendung. Das ist so ein Doppelthema, nämlich einerseits fand eine Wahl statt, wer das nicht mitbekommen hat, und wie es aussieht, wurde Joe Biden, beziehungsweise sein voller Name, und ich finde seinen Mittelnamen sehr schön, deswegen sage ich mal hier seinen vollen Namen, Joseph Robinette Biden Jr., hat nach Projektionen oder nach Voraussagen von vielen US-Fernsehsendern die Wahl gewonnen. Donald Trump hat das noch nicht so richtig eingesehen und es gibt da aktuell ein paar Bestrebungen, das sage ich mal außerdemokratisch zu regeln. Und ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Aber ich sag mal so, ich glaube an das Gute, an die gute Seite der Macht. Und es ist doch sehr wahrscheinlich, dass am 20. Januar dann Joe Biden tatsächlich auch vereidigt wird. Und was bedeutet das eigentlich für die Raumfahrt? Ich habe mich da so ein bisschen zu schlau gemacht und so das Große und Ganze, was man dazu sagen kann, ist, dass man dazu nichts sagen kann aktuell. Also die Biden-Kampagne hat sich sehr bedeckt gehalten, was das Thema Raumfahrt angeht. Viele Raumfahrtjournalisten in der USA haben natürlich nachgefragt, aber nichts so wirklich draus bekommen. Aber man kann da so ein bisschen in den Teeblättern lesen im Teesatz und schauen, was man da findet. Und es sind so ein paar Sachen, die schon sehr wahrscheinlich sind. Also das eine, was wahrscheinlich ist, ist, dass Biden jetzt nicht Artemis komplett in den Sand setzen wird, beziehungsweise absagen wird, beziehungsweise SLS absagen wird, wie es damals Obama mit dem Constellation-Programm getan hat, weil SLS, auch wenn es ja sehr verzögert und sehr viel teurer geworden ist, doch viel weiter gekommen ist, als Constellation je war. Also es ist einfach technisch weiter fortgeschritten. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass sowohl SLS als auch Artemis unter Biden fortgeführt werden. Aber da das ursprüngliche Datum von 2028 für die Mondlandung wieder angestrebt wird und dieser 2024-Plan, ich glaube, da reden die jetzt einfach nicht mehr drüber, dass das mal geplant war. Das ist ja auch sehr spontan entschieden worden, hat ja Mike Pence dann auf einmal angekündigt, dass sie das um 4 Jahre vorziehen, ohne zu erklären, wo sie das Geld dafür hernehmen wollen. Und ich glaube, man einigt sich jetzt einfach darauf, dass sie jetzt einfach wieder sagen, ja, wir wollten schon immer 2028 machen und was war da eigentlich die letzten 2 Jahre los?
Ich glaube eher, dass die Republikaner den Demokraten ein Ei ins Nest legen wollen.
Ach so.
Und sagen wollten, hey, wir waren doch auf dem besten Wege für 2024 und ihr habt es dann vermasselt. Man sieht das auch so ein bisschen was der ursprüngliche Plan ist, dass man ja für den Mondlander, ich glaube, 16 Milliarden insgesamt braucht und eigentlich war vorgesehen, nächstes Jahr dann 3,2 Milliarden US-Dollar locker zu machen, damit man so ein Ding überhaupt entwickeln kann.
Ja, aber jetzt greifst du schon ein bisschen vor.
Ja.
Also genau, das ist das andere Thema, das NASA-Budget, da reden wir gleich drüber. Ich wollte noch kurz das beiden Thema abschließen. Das ist eigentlich auch gar nicht so lange, deswegen wir kommen gleich dazu. Mhm. Es ist so, SLS Artemis wird fortgeführt. Man geht davon aus, dass wieder ein bisschen mehr Geld in Earth Sciences gesteckt werden, also Thema Klimawandel, solche Sachen wird wieder mehr erforscht. Das hat ja Trump hin und wieder versucht einzuschränken und das Funding dafür abzustellen. Und da wird man jetzt wahrscheinlich wieder mehr drauf achten, dass das auch gut finanziert wird. Und jetzt geht da auch noch die Frage, wer jetzt der neue NASA-Administrator wird, beziehungsweise NASA-Administratorin. Denn einerseits hat Bridenstine angekündigt, dass er nicht unter Biden weitermachen wird, auch wenn Biden ihn fragen würde. Das ist schon mal einmal vorgekommen, nämlich Clinton hat keinen neuen NASA-Administrator ernannt, als er ins Amt gekommen ist. Das hatte ich nochmal nachgeschaut. Aber Bridenstine hat schon angekündigt, dass er nicht weitermachen möchte. Und jetzt wabern so ein paar Namen durch den Raum, wer jetzt neuer NASA-Administrator werden könnte. Und das Spannende daran ist, dass es hauptsächlich Frauen sind. Und die NASA hatte ja bisher noch keine Administratorin an ihrer Spitze. Und eine Kandidatin, die jetzt auch im Transitioning-Team, wie man es in den USA nennt, von Biden für Weltraumfragen verantwortlich ist, ist jetzt auch eine gute NASA-Administrator-Kandidatin, nämlich Pam Mellroy. Das ist eine dreimalige Space Shuttle-Astronautin und sehr erfahrene NASA-Veteranin, die gehandelt wird als potenzielle Kandidatin. Dann zwei Frauen, die lustigerweise beide Wanda heißen, nämlich einmal Wanda Sigel, die war früher Executive bei Lockheed Martin und hat dort auch an Orion mitgearbeitet. Die andere Wanda ist Wanda Austin, die war die ehemalige CEO von der Aerospace Corporation. Eine weitere Kandidatin ist Gretchen McClain, die war früher mal Vorstandsmitglied von Booz Allen Hamilton. Und dann der einzige Mann auf dieser Liste, nämlich Walid Abdalati, das ist der ehemalige Chefwissenschaftler der NASA. Und auch noch eine sehr heiße Kandidatin ist Kendra Horn, die war in der letzten Legislaturperiode im Repräsentantenhaus die Vorsitzende des Komitees für Wissenschaft und Raumfahrt und hat nämlich gerade ihre Wiederwahl verloren und wird demnach nicht weiter in diesem Amt innewohnen. Und deswegen kann es auch sein, dass Biden sie jetzt als NASA-Administratorin verpflichtet, weil sie hat ja gerade sehr viel Freizeit gewonnen. Sind so ein paar Kandidaten. Ich denke, dadurch, dass Pam Mellroy jetzt im Transitioning-Team ist, ist sie schon sehr weit oben auf der Liste. Aber man muss auch hier abwarten, wie sich das entscheidet. Und ich glaube, unter Trump war das dann auch, dass es ein paar Monate dann gedauert hat nach der Vereidigung, bis dann tatsächlich der finale Entschluss gefasst wurde.
Ja, und Gwynne Shotwell ist ja immer noch bei SpaceX ganz gut beschäftigt.
Das stimmt. Ja, die wäre natürlich auch eine sehr gute Kandidatin, aber ich glaube.
Von der Sache her, von der Sache her wäre sie eine gute Kandidatin, aber ich glaube, die ist sehr beschäftigt.
Und ich glaube, SpaceX bezahlt sich schon sehr, sehr gut.
Ja. Ja, ist auch ein toller, ich glaube, im Zweifelsfall ist das auch einfach ein besserer Job.
Ja, ja, ich glaube auch.
Also ganz unabhängig von Bezahlung.
Ja, ja. Dann noch eine weitere Personalfrage, nämlich Cory Gardner, Republikaner, hat seine Wiederwahl gegen John Hickenlooper verloren. John Hickenlooper kennt man vielleicht, wenn man die 2016er Wahl sehr genau verfolgt hat, denn der war einer der demokratischen Mitbewerber neben Hillary Clinton für das Präsidialamt und hat natürlich dann gegen Hillary Clinton verloren. Und Cory Gardner ist Politiker, der sich sehr viel mit Raumfahrt beschäftigt hat und seine Top-Priorität war es, China aus der amerikanischen Raumfahrt rauszuhalten. Und das könnte zum Beispiel Implikationen haben, dass wenn er nicht mehr da ist, dass vielleicht China mehr mit der amerikanischen Raumfahrt zu tun haben wird. Aber ich vermute mal, dass es da noch andere gibt, die ähnlich denken wie er. Aber das ist auch so ein wichtiger Personalwechsel, der jetzt stattgefunden hat. Genau, das war es im Grunde. Ich glaube, dass das beste Kommentar zu der ganzen Geschichte war auf Space Policy Online von Marcia Smith, die ihren Bericht damit beendet hat, dass sie gesagt hat, man darf dabei nicht vergessen, die USA hat ein Haushaltsdefizit von 3 Billiarden US-Dollar und das ist wahrscheinlich der größte Faktor bei der US-Raumfahrt und dabei ist es egal, wer jetzt den Senat und wer das Repräsentantenhaus anführt und wer gerade Präsident ist, weil diese 3 Billiarden US-Dollar gehen bei keiner politischen Kursrichtung einfach so weg.
Ja, das ist über die nächsten 10 Jahre gerechnet oder so, ne?
Das weiß ich gar nicht. Hier steht nur 3 Trillion Deficit.
Ja.
Also wahrscheinlich ja, über die nächsten 10 ja. Jahre macht schon Sinn, ja.
Ja, ja, was China angeht, hätte ich einen bilingualen Sparwitz anzubieten. Man soll doch dann einfach das Geschirr durch was anderes ersetzen.
Wegen China?
Ja, genau. Sorry, es war ein Sparwitz. Tut mir leid, das ist mein Humor.
Und jetzt kommen wir zum lange angekündigten Thema.
Ja, wir hatten schon drüber gesprochen. Es geht ums Geld, was so das Wichtigste von allem ist. Wobei, also, wenn wir sagen 3 Billiarden US-Dollar, selbst wenn es über 10 Jahre ausgewalzt ist, das NASA-Budget liegt irgendwo bei 25 Milliarden und das wäre dann über 10 Jahre gerade mal 0,25 Billiarden. Also so das Allergrößte ist es nicht. Damit kann man nicht mehr viel retten, wenn man an der NASA spart. Unabhängig davon versucht man es natürlich und muss es auch irgendwo. Und wo hat man gespart? Natürlich am Mondlande.
Genau.
Habe ich ja vorhin schon gesagt.
Ich glaube, wir müssen aber hier so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, was jetzt genau vorgestellt wurde. Weil hier geht es um den Haushaltsentwurf des Senats. Das Repräsentantenhaus hat quasi schon davor einen Haushaltsentwurf abgegeben. Und jetzt haben quasi beide ihre Haushaltsentwürfe quasi eingereicht und jetzt wird ausgehandelt, was man davon tatsächlich macht. Und genau, der Senat will insgesamt der NASA, bevor wir zu den einzelnen Posten kommen, nochmal einen groben Überblick, der Senat will…
Ganz kurz nochmal, damit sich jeder daran erinnert, der Senat, das sind im Wesentlichen Republikaner, die die Repräsentanten von den Staaten sind, also jeweils 2 Senatoren pro Staat. Und der Kongress oder das Repräsentantenhaus, die sind je nach Bevölkerung so und so viele Leute werden von einem Repräsentanten repräsentiert.
Genau, und bisher war es
so, dass das ist im Wesentlichen demokratisch.
Genau, in der letzten Legislaturperiode war es so, dass das Repräsentantenhaus mehrheitlich demokratisch war und der Senat mehrheitlich republikanisch. Es ist wahrscheinlich, dass das auch so bleibt, aber es gibt im Januar, am 5. Januar noch 2 Stichwahlen in Georgia für den Senat und wenn beide von den Demokraten gewonnen werden, glaube ich, war es so, dann gibt es einen Gleichstand, nämlich 50-50. Und wenn es Gleichstand gibt, dann ist die Vizepräsidentin der Tiebreaker und das wird ja wahrscheinlich Kamala Harris sein. Das bedeutet, dass sowohl das Unterhaus, also das Repräsentantenhaus, als auch das Oberhaus in demokratischer Hand sein wird, aber das entscheidet sich erst am 5. Januar.
Jo, okay. Wie gesagt, ich wollte es bloß nochmal erwähnt haben, damit alle wissen, wer repräsentiert da was.
Ja, genau.
Es ist halt nicht unser Regierungssystem.
Genau, orientiert sich ja so ein bisschen am britischen System. Gibt es ja auch ein Ober- und Unterhaus, nur dass es bei den Amis keine Lords und Ladies sind, sondern tatsächlich gewählte Vertreter.
Ja, und der Senat an sich ist natürlich die alte römische Institution.
Ja gut, dann sind wir wieder beim Neoklassizismus. Das müssen wir jetzt hier nicht alles aufrollen. Gut,
ja,
kommen wir mal
aber das ist halt der Ursprung der US-Verfassung, ob man will oder nicht.
Ja, und auch der US-Architektur, jedenfalls in Washington.
Genau.
Ja, Kapitol, gibt ja auch den Hügel Kapitol in Rom und so weiter und so fort. Genau, der Senat will der NASA 23,495 Milliarden US-Dollar geben. Das sind 866 Millionen US-Dollar mehr, als das Repräsentantenhaus ausgeben will für die NASA. Aber immer noch 1,75 Milliarden US-Dollar weniger, als die NASA angefordert hatte. Das bedeutet, sie sind ein wenig unter Budget. Und genau, da, wo am meisten gespart wird, und das hattest du ja vorher schon kurz angerissen, ist beim Human Lander System für das Artemis, wo die NASA 3,2 Milliarden US-Dollar fürs nächste fiskalische Jahr braucht und der Senat nur 1 Milliarde geben will, das Haus will sogar nur 600 Millionen geben. Also da fehlt das Geld wirklich sehr dramatisch.
Ja, da wurde mehr, so heißen, die haben beim Human Lander System mehr gestrichen, um irgendwo anders noch ein bisschen was drauflegen zu können. Ne?
Genau, nämlich 1 Milliarde mehr für Wissenschaft.
Ja, da wurde ja Raubbau betrieben in den letzten Jahren.
Genau, man will der NASA 1 Milliarde mehr Geld, US-Dollar, wie heißt die Währung? Pesos, nein, 1 Milliarde mehr US-Dollar geben für Wissenschaft, also Earth Sciences, wie man es so schön nennt. Das bedeutet zum Beispiel Geld für SOFIA, Geld für das Grace Roman Space Telescope, was auch früher mal WFIRST genannt wurde. Und ja, wie gesagt, da wurde in den letzten Jahren unter Trump ein wenig Raubbau betrieben und bedeutet aber, dass Artemis sehr mager aussehen wird und ich vermute mal auch das 2028-Datum, was die Mondlandung angeht, aktuell in den Sternen steht.
Ja, es gab Gründe, warum ich bei Artemis immer so gesagt habe, ja, okay, gut, warte mal. Warten wir mal ab. Es war halt, ich glaube, auch wenn Trump jetzt irgendwie gewonnen hätte, dann hätte er sicherlich irgendeine Ausrede gefunden, um jemand anderen die Schuld zu geben, dass es nicht geklappt hat. Also, naja. Egal, keine Überraschung in dem Sinne, ne?
Ja, ja. Ich fand es auch ganz lustig, die Senatoren waren sehr ungehalten, dass die NASA-Mission cancelt mit der Erwartung, dass der Senat oder dass der Kongress, was ja glaube ich Ober- und Unterhaus ist, dass der Kongress das Funding wiederherstellen wird. Was sie zum Beispiel gemacht haben, ist beim PACE Launch, das ist auch so eine Mission, wo sie an einem Tag den Launch geplant haben, also verkündet haben, auf welche Rakete das fliegen wird. Und am Tag später kam der Budget-Request raus, wo diese Mission dann gestrichen wurde. Was sie natürlich schon wussten, als sie das bekannt gegeben haben. Gleiches fürs WFIRST, wo sie 3 Monate, nachdem sie im Budget-Request diese Mission eigentlich gecancelt haben, den Namen bekannt gegeben haben. Und das wahrscheinlich in der Erwartung, dass der Kongress schon das Geld dafür rausrücken wird, wenn sie jetzt erstmal damit drohen, diese Mission dann komplett zu canceln. Und das fanden die Senatoren wenig lustig und haben gesagt, bitte mach das in Zukunft nicht mehr so.
Ja, ne, aber das ist halt genau der Grund, weshalb ich auch bei Mars 2020 gesagt habe, da hat man wohl versucht, irgendwie Fakten zu schaffen und Druck aufzubauen, dass die Mars Sample Return Mission dann auch durchgezogen wird.
Ja.
Ne, also, was irgendwie sehr transparent gewesen ist, weil tatsächlich hat man diesen Mars 2020 Rover damit stark eingeschränkt von den wissenschaftlichen Möglichkeiten her, ohne dass man sonderlich viel gewonnen hätte bei der Mars Sample Return Mission, weil den Fetch Rover, naja, hallo.
Ja, wir erinnern uns auch an die letzte Folge, wo ich über diese Apollo-Kosten-Neukalkulation gesprochen hatte, wo er mal den Graph über das Artemis-Finanzierungsziel gelegt hat. Und ja, eine flache Kurve, die wo sehr, sehr viel zu wünschen übrig bleibt an Geld.
Ja.
Und wir haben es ja genau beim Mars auch gelernt, man braucht das Geld vor allem früh.
Ja, ja, also das soll heißen, haben die Chinesen doch noch ein, nein, nee, die Chinesen wollen erst in 30er Jahren auf dem Mond landen. Ich weiß gar nicht, was die, was in Russland angekündigt wurde, aber das wird ja sowieso nicht gehalten.
Ja, Russland, keine Ahnung, vielleicht wollen sie einen Film auf dem Mond drehen.
Wer weiß, wer weiß. Ja,
Also ich vermute ja, mal, ich vermute mal, wenn das jetzt nicht irgendwie so eine Firma privat macht, werden wir das so in den 20 Jahren vielleicht gar nicht mehr hinkriegen.
Ja, sieht ein bisschen danach aus. Aber ganz ehrlich, haben wir jetzt wirklich so im tiefsten Inneren des Herzens irgendwas anderes erwartet?
Also in meinem tiefsten inneren Herzen habe ich das natürlich erwartet, aber ich sage mal im tiefsten Inneren meiner Logik dann vielleicht auch doch nicht. Es ist halt, ja, ne? Man kann sich jetzt darüber streiten, Trump oder Biden, Ober-Unterhaus, wenn das Geld einfach nicht da ist, dann ist das Geld einfach nicht da. Das kann auch noch keine so demokratische Wahl herzaubern.
Ja, ja, im Prinzip ist die USA ja nichts anderes als Westrussland, ne? So vom Zustand des Landes her. Es ist ja wirklich langsam ziemlich katastrophal.
Also sag mal, die peaceful transition of power zwischen den russischen Präsidenten verlief doch in den letzten 20 Jahren sehr geschmeidig.
Ja, gut. Ja, nee, aber also die sozialen Verhältnisse in den USA sind halt wirklich wieder wie in diesem Lied, das es da gab. Ne? Whitey's on the Moon. Ne?
Ja, Whitey's on the Moon.
Man ist wirklich wieder genau dort. Es ist echt, ja, was soll man sagen?
Time is a flat circle.
Ja, gut, mit diesem optimistischen Thema schmeißen wir euch aus der Sendung. Oh Gott, haben wir nicht noch irgendwas Positives zu vermelden? Wir sollten in Zukunft nicht nur auf die Verteilung der Reden, der Sprechanteile achten, sondern auch noch darauf, dass wir wenigstens am Ende irgendwas Positives haben.
Ja, verdammt. Du hattest jetzt auch dreiviertel Stunde Monolog. Ich glaube, wir können uns da nirgendwo ein Fleißsternchen ins Heft kleben. Ja, ich glaube, das Positive ist, SpaceX schießt am Wochenende 3 Menschen ins All.
4.
4. Ne? 4.
4 waren es.
4?
4 sogar, ja.
4 Menschen ins All.
Ich glaube, es ist voll besetzt.
Ja, du hast recht.
Ich habe auch gehört, irgendwie dadurch, dass man die Sitze etwas bequemer reingebaut hat in das Dragon-Raumschiff, gibt es jetzt nicht mehr die Option für 7 Astronauten in der Kapsel. Also man könnte sie irgendwie reinstapeln wie in der Sardinenbüchse, aber praktisch funktioniert
das. Ja, im Vergleich zur Soyuz ist ja die Dragon-Kapsel recht geräumig.
Ja, also im Prinzip könnte man halt schon irgendwie 7 Leute da reinzwängen, aber es ist dann halt nicht mehr sehr angenehm, insbesondere dann nicht mehr bei der Landung.
Ich finde auch.
Ich meine, Die 7 Leute waren ja bei sowieso immer bloß, aber Leute, ihr wisst schon, ihr müsst genauso viele Leute wie das Space Shuttle starten können, nicht? Auch wenn niemand irgendwie begründen konnte, was man damit auf der ISS anfangen soll, weil mehr als 4 Leute, ich meine, wie viele Leute dürfen? 11 Leute, ne? Dürfen auf der ISS bleiben, ne?
Das weiß ich gar nicht.
Oder irgend sowas, ne? Also es gibt eine begrenzte Besatzung für die ISS und mit 7 Leuten wären die mehr als überfordert gewesen.
Ja, lustiger Funfact, die Teamleaderin des Transitioning-Teams von beiden
Schattenkabinett.
Genau, des Schattenkabinetts ist Alan Stofan. Die war früher auch mal Chefwissenschaftlerin der NASA, hat aber vor kurzem beim Smithsonian Institut gearbeitet, was ich ganz lustig finde, so nach dem Motto This belongs into a museum, als würde Biden jetzt die NASA ins Museum geben wollen, wenn er sagt, okay, jetzt lassen wir mal die Leute vom Smithsonian dran an die NASA. Ich glaube, die war sogar dort tatsächlich, glaube ich, die Direktorin des Air and Space Museums.
ja, irgendeine Verbindung möchte man dann ja schon haben. Ist ja nicht so wie in Deutschland, wo die Ministerposten irgendwie nach dieser wichtige Politiker hat noch keinen Posten. Finanz- oder Innenministerium?
Verkehrsministerium.
Oh. Ja, oder Verkehr. Ja, also, ne, ach Gott.
Stell dir mal vor, das Thema Raumfahrt wäre dem Verkehrsministerium unterstellt.
Jetzt, bei uns ist ja das Wirtschaftsministerium.
Wirtschaft und Energie.
Wirtschaft und Energie, genau. Ist das so viel besser? Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht, naja. Also wir verlassen mit gemischten Fühlen diese Sendung, aber die 100. Folge wird ein richtiger Knaller, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und jetzt haben wir hochgestapelt und verabschieden uns damit in die Nacht.
Tschüss.
Tschüss.